Ich bin ein Berliner.
I have a dream that one day...
Wollt ihr den totalen Krieg?
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor.
Und mit mir, David.
Und wir werden gleich in unsere heutige Geschichte einsteigen, die uns David erzählen wird. Mhm. Davor allerdings muss ich dir eine Frage stellen, die wir uns immer gegenseitig stellen und die lautet, was trinkst du heute zu diesem Podcast?
Diese Frage darf nicht fehlen und die macht natürlich auch unsere Stimmung aus. In dem Fall unsere sehr entspannte Stimmung, weil du hast ein Kaltgetränk für uns beigestellt, sehr erfrischend, weil es ist sehr, sehr heiß hier.
Ich glaube, wir
werden
Fall, ja.
richtig schwitzen. Aber es sieht sehr lecker aus. Du meintest, es ist ja Eisteebasis, irgendein Zitronentee.
Richtig, Zitronentee ist da drin und dann ist da noch frische Minze und frische Heidelbeeren.
Ja.
Die sollen das Ganze ein bisschen auflockern, uns Frische geben, wie du schon gesagt hast. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir entweder zu den Fragen oder zu einem spannenden Einstieg.
Wir steigen direkt mit einem dramatischen Intro ein.
Oha.
Und wir schreiben dafür das Jahr 165 vor unserer Zeit. In Judäa, im Heiligen Land, tobt zu dieser Zeit ein erbitterter Kampf zwischen aufständischen Juden und den Truppen des seleukidischen Königs. Der seleukidische Herrscher Antiochos IV. Hat einen großen Teil der Bevölkerung auf seiner Seite und die Übermacht des hellenistischen seleukidischen Heeres, die hat er natürlich auch unter sich. Aber die Rebellen um Judas Makkabäus, was so viel bedeutet wie der Hammer, die haben einen Plan. Der seleukidische Statthalter hat jetzt ein Heer aufgestellt unter Gorgias, um die jüdischen Rebellen zu vernichten und ihren Aufstand zu beenden. Es kommt zur Schlacht, doch die verläuft nicht so, wie er es erwartet hat. Zitat: Gorgias aber nahm 5000 Mann und 1000 ausgewählte Reiter. Das Heer brach in der Nacht auf. Er wollte nämlich das jüdische Heer überfallen und überraschend schlagen. Doch Judas erfuhr davon und brach selbst mit seinen Männern auf, um das Lager der königlichen Streitkräfte vor Emmaus zu schlagen, solange die Truppen außerhalb des Lagers zerstreut waren. Gorgias erreichte noch in der Nacht das Lager der Juden, fand aber niemand. Daher suchte er sie in den Bergen, denn er dachte, sie sind vor uns geflohen. Bei Tagesanbruch aber erschien Judas mit 3000 Mann in der Ebene. Doch sie waren nicht so ausgerüstet und bewaffnet, wie sie es wünschten. Als sie das Kriegslager der fremden Völker sahen, das stark festgebaut und ringsum von Reiterei umgeben war, lauter gut ausgebildete Soldaten, da sagte Judas zu seinen Männern: Fürchtet euch nicht vor ihrer Übermacht und habt keine Angst vor ihrem Ansturm. Denkt daran, wie unsere Väter im Roten Meer gerettet wurden, als der Pharao sie mit einem Heer verfolgte. Lasst uns zum Himmel rufen, dass er uns gewogen sei und des Bundes mit unseren Vätern gedenke und dass er dieses Heer heute vor unseren Augen aufreibe.
Wow.
Dieser Bericht, Viktor, der stammt natürlich aus dem Buch 1 der Makkabäer, aus dem Alten Testament, was auch unsere Hauptquelle ist. Und um genau die Geschichte dieses Buches geht es heute, also um ihre tatsächlichen historischen Hintergründe, also um den Aufstand der Makkabäer, der jüdischen Rebellen, der auch von manchen als eine antike jüdische Revolution bezeichnet wurde.
Ja, also ich freue mich jetzt auf die Geschichte.
Mhm.
Ich habe so ein bisschen schon davon gehört oder mal was über das Thema gelesen.
Ja.
Aber es ist lange her und deshalb freue ich mich drauf, denn das ist ja auch ein Thema oder ja ein Thema eben mit angeknüpft eben an die Bibel, das wir so noch nicht hatten.
Ja.
Aber ich bin gespannt, wie du dann die Quelle behandeln wirst.
Ja.
Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den Fragen.
Genau, jetzt stelle ich dir erstmal ein paar Fragen. Vielleicht hast du ja doch ein bisschen Hintergrundwissen, ne? Das werden wir mal ein bisschen abklopfen. Fangen wir also direkt an mit der ersten Frage. Den Makkabäern, das verrate ich schon mal, gelingt es später, Jerusalem zu erobern und den jüdischen Tempel wieder einzuweihen. Was entsteht zur Feier dieses Anlasses? A. Das Pessachfest, B. das Chanukka-Fest, C. Yom Kippur oder D. Weihnachten.
Okay. Ja. Also, Weihnachten würde ich ausschließen.
Weihnachten ausschließen, okay.
Okay. Ich bin mir nicht sicher, tatsächlich, was die Antwort ist. Allerdings, ich weiß, dass es nicht Weihnachten ist, denn das ist ja kein jüdischer, kein jüdisches Fest, kein Feiertag. Oder ich würde auf Yom Kippur
tippen. Also, Viktor, ich frage es dir natürlich noch nicht, aber so viel. Hier in Freiburg siehst du dieses Fest im Winter, Winteranfang, im Dezember eigentlich jedes Jahr.
Okay.
Das ist nämlich relativ gut zu sehen. Und warum? Das verrate ich dir im Laufe der Geschichte. Kommen wir zur zweiten Frage. Was für ein Herrscher war denn der biblische Gegenspieler der Makkabäer, Antiochos IV. Wirklich? A. Ein pragmatischer Herrscher, der für seine Herrschaft zwar hart durchgriff, aber auch religiöse Freiheit zuließ. B. Ein Diktator, der die jüdische Religion als besonders schädlich ansah und sie ersetzen wollte durch die griechische. C. Ein gewaltsamer Tyrann, der das jüdische Volk und dessen Religion auslöschen wollte.
Ja, ich weiß es nicht. Immerhin sind es diesmal nur 3 Antwortmöglichkeiten, also die Wahrscheinlichkeit steigt. Es kommt ja zu der Auseinandersetzung, weswegen ich A ausschließen würde. Ja. Genau, ich dachte, ich kann vielleicht noch zurückgreifen auf seinen Ur-Ur-Ur-Großvater, Antiochos, weil zu dem habe ich schon einige Geschichten gemacht, aber der scheint doch ein ganz anderer zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Und ich würde die Mitte B nehmen, dass er zumindest nicht ganz so ein grausamer Tyrann war, dass er die Jüdinnen und Juden alle auslöschen wollte. Ja,
aber dass er die jüdische Religion ersetzen wollte.
Ja.
Okay, da werden wir nochmal schauen. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch eine dritte und letzte Frage
für dich. Ja.
Woran entzündet sich letztlich der innerjüdische Konflikt, der zu dem Aufstand der Makkabäer führt? A. An einer Prophezeiung über den neuen seleukidischen König? B. An Streitigkeiten um das Amt des jüdischen Hohepriesters? Oder C. An der Ermordung eines römischen Beamten?
Auch hier weiß ich die Antwort leider nicht. Bin mal gespannt, wie ich abschneiden werde. Ich würde aber auf die Antwort C gehen.
Der römische Beamte.
Genau.
Ja. Okay. Wäre nicht der erste Fall, wenn so ein Eklat zu einem zu einem Krieg führt oder einer Rebellion. Ja, Victor, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal unsere Geschichte und schauen wir uns die Auflösung der Fragen im Laufe der Geschichte an. Und damit begeben wir uns jetzt wieder in die südliche Levante, ins 2. Jahrhundert vor unserer Zeit. Die Region ist von den verschiedensten Völkern bewohnt zu dieser Zeit. Die Sidonier leben dort und die Tyrier, die Samariten, die Judäer, die Idumäer oder auch die Nabatäer. Und noch einige weitere. Und das Territorium wurde zu dieser Zeit auch von einer imperialen Macht beherrscht, nämlich, wie wir schon gesagt haben, den Seleukiden. Das Gebiet war hier dicht besiedelt, es war Heimat von unzähligen Sprachen und Kulturen. Und in kurzer Zeit wurde hier ein beträchtlicher Teil dieser Region zu einem neuen Staat, nämlich zu dem Königreich der Hasmonäer und damit seit Jahrhunderten wieder ein unabhängiges jüdisches Königreich. Das ist quasi die Geschichte, die wir eigentlich erzählen, worauf diese Geschichte hinführt. Aber Victor, um zu verstehen, wie sich diese Ereignisse, diese Machtpolitik und auch das jüdische Volk in dieser Region entwickeln, da müssen wir echt ein bisschen was an Hintergrundwissen aufbauen. Glaubst du auch?
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dafür brauchen wir den historischen Kontext.
Auf jeden Fall. Deswegen habe ich den hier herangestellt.
Ja.
Denn der darf auf keinen Fall fehlen, weil ich glaube, einigen von uns, zumindest mir, ist diese Region und diese Geschichte gar nicht so vertraut. Das heißt, wir müssen einige zentrale Persönlichkeiten und einige Mächte, sage ich mal, Akteure auf jeden Fall klären,
damit
wir verstehen können,
genauso,
wie es zu diesen Entwicklungen kommt. Wir können mit einer ganz einfachen und aber auch ganz komplizierten Frage anfangen, nämlich wo beginnt eigentlich die jüdische Religion und wer ist dann überhaupt jüdisch, auch die Identität? Und diese Frage ist ehrlich gesagt so schwer zu beantworten, dass wir das hier eigentlich gar nicht können. Also wir können da nicht so detailliert drauf eingehen, weil auch heute ganz unterschiedliche Definitionen dafür herrschen, was jüdisch ist. Je nachdem, das war auch über die Geschichte hinweg immer anders. Und auch einer der renommiertesten Experten für jüdische Geschichte, bei dem ich mir Hilfe hole, David Biale, der kann uns das nicht genau sagen. Aber er stellt fest, die erste Erwähnung eines antiken Israels, die stammt aus dem 13. Jahrhundert vor unserer Zeit. Also die erste handfeste Quelle. Das ist die Siegesinschrift eines Pharaos und der sagt darin, Israel gibt es nicht mehr. Es wurde zerstört. Das heißt, hier wird es zwar erwähnt, aber er behauptet, es wäre zerstört. Der meint damit auch nicht das Land, sondern eigentlich ein Volk, nämlich das Volk Israel oder der Israeliten. Das ist also das erste Auftreten dieser Gruppe und er hat auch damit etwas übertrieben, denn Israel gibt es sehr wohl weiterhin. Ja, der wollte das seine Errungenschaften etwas größer darstellen. Und die hebräische Bibel, die sagt uns, dass um diese Zeit oder auch schon Jahrhunderte vorher eben das Volk der Israeliten dort gelebt hat, wo heute auch Israel liegt. Also in Israel, dem palästinensischen Gebiet, Jordanien, auch Libanon. Das war das damalige Gebiet im Vergleich zu heute. Und ob die Israeliten, während sie dort gelebt haben, zwischendurch auch einige Zeit in Ägypten gelebt haben, ob sie dann zurückgekehrt sind nach dem Exodus, das können wir wissenschaftlich nicht nachweisen. Aber das erzählt uns auch die Seinsgeschichte, die Herkommensgeschichte eigentlich der jüdischen Religion nach ihrem Verständnis. Es entsteht aber auf jeden Fall ein israelisches Volk, eine Kultur und auch die frühe hebräische Sprache, höchstwahrscheinlich aus der sogenannten kanaanitischen Kultur, ab dem 13. Jahrhundert vor unserer Zeit. Das besagen auch die archäologischen Funde zusammen mit den Traditionen, die wir haben. Man kann das eben ganz gut vergleichen. Und es entsteht dann auch irgendwann eine frühe Religion um den Gott Yahweh, der letztlich dann zu einem Gott wird und den wir alle kennen eben auch aus der Bibel. Die Israeliter, die sind jetzt am Anfang aber noch keine Juden, also keine Angehörigen einer genau definierten jüdischen Religion oder Kultur, sondern die entsteht erst noch. Und das dauert wirklich relativ lange. Das kommt vor allem dann in der sogenannten Zeit des Zweiten Tempels. Und in dieser sogenannten zweiten Tempelperiode, da spielt auch unsere heutige Geschichte. Das heißt, während der zweite Tempel von Jerusalem existierte. Der ist damit gemeint. Und Viktor, hast du vielleicht eine Idee, so aus der Bibel, von wem der erste Jerusalemer Tempel zerstört wurde? Da gibt es so eine ganz zentrale Story. Ja. Da müssen die Juden nämlich Jerusalem verlassen.
Ja, also ich glaube, das müssten die Babylonier gewesen sein.
Das ist richtig. Aber,
okay.
Der babylonische König Nebukadnezar II.
Ja.
Und die Juden müssen dann ja auch ins biblische Exil nach Babylon, wo sie einige Zeit leben. 586 vor unserer Zeit ist das bekannte traditionelle Datum. Und später kehren sie dann aus dieser Gefangenschaft zurück. Und weil Nebukadnezar dabei auch den Tempel hat zerstören lassen, den ersten Tempel, beginnt danach die Periode des zweiten Tempels. Mhm. Also sie bauen den zweiten Tempel dann auf. Und daher eben diese zweite Tempelperiode von 516 vor unserer Zeit bis 70 unserer
ziemlich
Zeit.
Lang,
ziemlich lang. Und das ist einfach so der Teil der jüdischen Geschichte, in dem wir uns jetzt befinden. Die sogenannte Zeit des zweiten Tempels. Und die ist auch wichtig, weil die Rituale und Merkmale, die dann das Judentum nach und nach immer mehr ausmachen, die müssen sich in dieser Zeit vor allem nach und nach herausgebildet und befestigt haben. Wir können natürlich nicht sagen, wann die genau entstehen oder was zuerst da ist. Aber die wichtigsten Merkmale, was zentral war, war zum Beispiel eben der Gott, der dann nach und nach immer mehr alleine steht. Also sie haben früher auch Polytheismus, dann wird es zum Monotheismus. Das entsteht mit dieser Zeit auch die Beschneidung als eine ganz zentrale Praxis. Auch andere Gruppen der Levant haben das durchaus praktiziert, aber es kommen auch noch Dinge dazu wie der Schabbat oder Sabbat, also dass der siebte Tag der Woche heilig ist, man da ruhen soll. Nach und nach werden diese und weitere Merkmale immer wichtiger für ein jüdisches Selbstverständnis, das in dieser Zeit auch entsteht. Also sie fangen jetzt auch mehr an, sich abzugrenzen, noch von anderen Ethnien beispielsweise. Gerade auch im Exil. Dadurch, dass sie dort mit anderen leben, ist es wahrscheinlich so, dass die Merkmale, die sie besonders machen, nochmal hervorgehoben werden. Und das betonen sie dann, als sie wieder zurückkommen.
Ja, aber dass dieses zu dieser Zeit auch spezifisch, dass es ein spezifisch monotheistischer Glauben ist, also diesen Glauben gibt es eben auch anderswo, also nicht nur bei den Jüdinnen und Juden.
Den gibt es auch anderswo, aber den gibt es noch wenig zu dieser Zeit.
Ja,
das
eben.
Wird noch entscheidend sein.
Genau, weil das ist das, was man ja kennt aus also dieser Zeit, 6. Jahrhundert, wenn man an die Griechen denkt, später auch an die Römer denkt, aber auch an die Ägypter denkt.
Die haben den alle nicht.
Ja, genau.
Und deswegen werden die Juden auch besonders behandelt werden im Laufe der Geschichte oder beziehungsweise vor besondere Herausforderungen gestellt, weil alle anderen oder fast alle anderen Völkerkulturen in ihrer Umgebung an viele Götter glauben. Hm. Aber im Judentum gibt es jetzt nur noch einen.
Ja. Aber es gibt keine zweite große Gruppierung, die beispielsweise auch nur an einen Gott glaubt, oder es ist schwierig,
dass... Nee, nee.
Ja. Weil man hört ja sonst nicht von anderen Gruppierungen, die dann schon so früh, so stark dann ausgegrenzt werden, wenn ich schon vorweg
kann
als die Juden.
Ja. Also ich wollte es jetzt nicht ausschließen, weil ich bin sicher, die gibt's irgendwo.
Ja.
Aber in der Umgebung der Juden glaube ich nicht. Da sind sie jetzt wirklich etwas Besonderes.
Mhm.
Ja. Und das hat auch seine Folgen oder macht eben auch ihre Geschichte aus, wie wir gleich sehen werden. Also das heißt, in der Antike jüdisch zu sein, bedeutet jetzt vor allem wahrscheinlich eben einen Gott zu verehren, der sein wahrer Name eben Jahwe genannt wird. Aber es bedeutet auch, sich meistens als Nachkomme zu sehen, traditionell der alten israelischen Stämme, 12 Stämme. Ob diese Nachkommenschaft jetzt wirklich zutrifft oder bezeugt werden kann, ist nicht so wichtig, sondern es geht eher darum, wie sich die Leute selber sehen, die sich dann als jüdisch oder in dem Fall vielleicht eher noch als judäisch nach der Region empfinden. Aber sie entwickeln jetzt ihre jüdischen Rituale, es entwickelt sich eine eigene Verwaltung und das Zentrum wird dann auch relativ schnell oder ist auch früher schon Jerusalem, die jüdische Hauptstadt. Und dabei belasse ich es jetzt erstmal. Wie gesagt, man könnte also noch viel genauer überlegen, was viele auch tun. Da kann man viel nachlesen, was jetzt wirklich in der Antike Judentum bedeutet hat.
Ja.
Wichtig wäre noch zu sagen, dass es auch da nicht ein Judentum gibt, sondern eher Judentümer oder Judaismen. Also es gibt nicht die eine Regel, es gibt nicht die eine Gruppe, die alles umfasst, sondern es gibt unterschiedliche Praktiken, verschiedene Gruppen innerhalb dieser Gruppe.
Ja, also man kann eben das gegenwärtige Judentum nicht mit dem
aus der Antike gleichsetzen. Das auch schon mal gar nicht. Und das Judentum gibt es weder heute noch früher. Also man muss eigentlich immer von Judentümern oder Judaismen sprechen. Vielleicht sollte man sogar sagen Judäa, weil es auch nicht so leicht zu sagen ist, ab wann das jetzt Juden sind.
Mhm.
Und sie auch immer unterschiedlich bezeichnet werden. Aber diesen Teil lasse ich jetzt ein bisschen weg, weil das würde, glaube ich, zu weit führen. Und man muss auch noch dazu sagen, die Zugehörigkeit zu einer Kultur oder Ethnie war damals wie heute auch sehr stark abhängig von der Wahrnehmung der Leute selber oder der Identifikation. Weil man kann sich eine gemeinsame Abstammung auch ausdenken. Ja, also die war zwar wichtig, also es gab natürlich Familienbande und so, aber viel hat damit zusammengehört, wem man sich zugehörig gefühlt hat, als vielmehr, wem man tatsächlich blutverwandt war. Das ist zumindest das heutige Verständnis auch von Ethnizität, auch von der jüdischen. Das ist noch ganz wichtig. Ja, und in der Zeit nach der Rückkehr aus dem Exil gab es einmal die wieder eingetroffenen Jüdinnen und Juden und die, die aber auch dort geblieben waren. Diese Gruppen haben sich jetzt vermischt und haben dabei wahrscheinlich dann auch nochmal, sicherlich nicht ohne Konflikte, eine festere Identität ausgebildet. Ja, also die Einhaltung des Schabbat wurde wichtiger. Es entstanden Strukturen in Jerusalem, eine Stadtmauer und ganz wichtig, es wurde auch eine zentrale Rolle nochmal ja, besonders hervorgehoben, nämlich die Priesterschaft des Tempels von Jerusalem, jetzt des zweiten Tempels. Die zentrale Figur war dabei der hohe Priester. Der konnte seine Macht weiter ausbauen. Der Herrscher war er allerdings nicht. Also er war so das kommunale und religiöse Oberhaupt. Die Herrscher waren aber in dieser Zeit dann die persischen, die ja Babylon abgelöst haben, und später die seleukidischen Verwalter in dieser Region. Das wäre noch ganz wichtig zu erwähnen. Ja, und nach setzt sich jetzt, wie gesagt, weiterhin die Rolle des Gottes Yahweh durch. Das zentrale Definitionskriterium ist aber für die Juden wahrscheinlich nicht die Religion, sondern diese damaligen Bezeichnungen, Jehudim oder Judajoi, wie man sie nennt, die sind regional. Also das sind die Leute, die aus Judäa kommen oder dort jetzt gerade leben. Es gibt also lange Zeit hier ein Leben unter den Persern. Das Perserreich wird dann ja erobert und damit ändert sich auch die Welt im Prinzip, in der die Jüdinnen und Juden damals leben. Es wird erobert von einem uns sehr gut bekannten Mann, Viktor, den wir schon sehr oft erwähnt haben.
Ja, von Alexander dem Großen.
Richtig. Ja. Und danach, das haben wir auch schon sehr oft erwähnt, dann kommen natürlich seine Nachfolger, die Diadochen. Genau. Also diese super wichtige historische Periode überspringen wir jetzt einfach und wir gehen direkt in die Zeit der Seleukiden, eines dieser Nachfolgerreiche, eines dieser Diadochenreiche unter Seleukos. Die übernehmen jetzt die Macht im Prinzip in der Levante. Und um es kurz zu machen, 100 Jahre sind davor noch die Ptolemäer an der Macht, ein anderes Nachfolgereich. Mhm. Die werden dann verdrängt nach und nach von den Seleukiden. Die übernehmen jetzt hier die Macht und unter ihnen spielt tatsächlich unsere Geschichte, nämlich der große jüdische Aufstand, der Makkabäer.
Also in dieser Region werden die Ptolemäer dann verdrängt?
Nur in dieser Region, weil die Region, wenn wir uns das mal vor Augen führen, also wir gucken auf den östlichen Mittelmeerraum, dann haben wir in der Levante so gesehen quasi im Norden oder Nordosten die Seleukiden und im Süden aus dieser Sicht jetzt haben wir Ägypten und das ist Ptolemäisch.
Genau.
Und Judäa liegt eigentlich dazwischen.
Ja.
Das heißt, es ist irgendwie natürlich, dass sich diese beiden Großreiche darum streiten. Und wir haben jetzt auch eine Periode, wo eigentlich die ganze Zeit diese beiden Reiche aneinander reiben und die verschiedenen Einflüsse immer auch Einfluss nehmen auf Judäa und die Jüdinnen und Juden, die da leben.
Ja. Ja,
das ist so ein bisschen die Ausgangslage.
Eine Frage hätte ich jetzt noch. Die Judäa, das meintest du ja schon, die gehören eigentlich zum, also die weltliche Herrschaft haben dann die Perser und jetzt die Seleukiden. Mhm. Verstehen sich denn die Judäa dann auch als Perser und dann als Seleukiden? Weil es jetzt ja darum geht, dass sie sich irgendwie auch zwischen den Fronten bewegen. Das heißt, sie haben ja dann schon ein möglicherweise ein neues Verständnis ihrer Identität,
Guter das sich jetzt
herausbildet.
Eigentlich hast du damit wirklich eine sehr schwere, auch wissenschaftliche Frage gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass man die so einfach beantworten kann, weil wie gesagt, gibt es ja verschiedene Judentümer und verschiedene Gruppen und die haben auch ein unterschiedliches Verhältnis zu der Herrschaft, die über sie ausgeübt wird. Das ist auch abhängig von der Zeit oder von der Entwicklung, die es gerade gibt. Aber es gibt durchaus auch erste Ideen einer jüdischen Nation zu dieser Zeit. Das heißt, es ist schon eine klare, spezifisch jüdische Identität da. Aber das ist nicht unbedingt für alle das Wichtigste, weil auf der anderen Seite haben wir einen ganz starken hellenistischen Einfluss. Das heißt, man kann sagen, es gibt Juden dieser Zeit, die sich primär jüdisch sehen und auch ihren eigenen jüdischen Staat eigentlich wollen, ihre Verwaltung. Es gibt aber auch viele Juden, die sich hellenistisch sehen und die eigentlich griechisch leben wollen. Ja, das ist ungefähr so die Situation. Also eine eindeutige Antwort kann man tatsächlich, glaube ich, nicht geben und gab es wahrscheinlich auch damals nicht. Da gehen wir aber noch drauf ein, weil diese hellenistische Einflusssphäre, die ist eigentlich ganz entscheidend für diese Geschichte. Da werden sich jetzt nämlich die verschiedenen jüdischen Gruppen drüber streiten. Und das können sie auch deswegen, weil die Seleukiden im zweiten Jahrhundert ein bisschen in der Krise sind. Also das seleukidische große Reich, das verliert an Zusammenhalt und es wird über kurz oder lang auseinandergezogen von verschiedenen Seiten. Da gibt es dann eine römische Einflusssphäre, weil die Römer expandieren rapide zu dieser Zeit, enorm und eben auch nach Osten, in die Richtung der Levante. Es gibt auch eine iranische Machtbasis für viele Jahrhunderte, die Parther, im Prinzip bis zur arabischen Eroberung. Und es gibt eben auch immer noch die Ptolemäer auf der anderen Seite, die zwar geschwächt sind, aber auch noch sehr mächtig für die damalige Zeit. Ja, was passiert jetzt, Viktor, wenn ein so lang etabliertes, zusammenhängendes Territorium wie das der Seleukiden aufgeteilt und geschwächt wird?
Laut der aktuellen Imperienforschung.
Oh ja, okay, gerne. Bring die mal ins Spiel.
Ja, kommt es jetzt wahrscheinlich zu, nicht nur zu, du hast ja schon gesagt, eigentlich die Peripherien, kommt es dort zur Auseinandersetzung und zerfällt das Reich womöglich dann auch, weil sich dort dann auch, Ja, weil sie dort eben die einzelnen Grenzen dann nicht mehr gut genug verteidigen können, weil das Reich einfach auch zu groß wird irgendwann. Mhm. Denn das sehen wir ja auch bei anderen Reichen, beispielsweise dem Osmanischen Reich. Ja. Auch wenn man das jetzt sicher nicht gleichsetzen kann, aber vielleicht ist das ja irgendwie so ähnlich dann zu diesem Zeitpunkt.
Das kann man schon, denke ich, vergleichen. Also typisch ist natürlich, dass Lücken entstehen, ne? Mhm. Räume gerade an den Peripherien, wie du sagst. Und es gibt ja immer kleinere Akteure, die dann zum Beispiel diese Chance nutzen können. Und es entwickeln sich dann kleine Staaten. In Armenien, Ostanatolien, in der Levante, da werden lokale, regionale Herrscher stärker, Herrscherfamilien entstehen. Und das ist genau der Kontext, in dem jetzt auch die jüdische Herrscherdynastie, der Hasmonäer, entsteht, von der wir hier reden. Und dieses wohl wichtigste, kann man, glaube ich, sagen, historisch unabhängige jüdische Königreich, das entsteht aus dieser Rebellion der Makkabäer. Warum wir zwei Begriffe haben, Makkabäer und Hasmonäer, dazu kommen wir noch. Aber im Prinzip bedeutet das dieselbe Gruppe.
Okay.
So viel wollte ich schon mal sagen. Und wir schauen uns das jetzt an und lernen jetzt das zentrale Problem bei diesem Aufstand kennen und auch die zentralen historischen Figuren. Weil in der Wissenschaft gibt es eigentlich bis heute ein Riesenproblem, beziehungsweise eine zentrale Frage, nämlich was löst eigentlich den Aufstand der Makkabäer aus?
Ja. Also das ist jetzt der historische Kontext im historischen Kontext.
Es gibt eigentlich so viele historische Kontexte, man will nie aufhören. Das ist nicht toll.
Großartig.
Wir machen einfach immer weiter. Aber es gibt auch eine ganz gute, spannende Story natürlich, nämlich eben diesen Aufstand, zu dem wir gleich kommen. Und wo dieser Aufstand jetzt herkommt, diese Frage hängt ganz eng zusammen mit dem Bericht, den wir haben. Und da haben wir natürlich ein Quellenproblem, weil wir haben diese beiden Bücher, Makkabäer 1 und 2, die sind zwar nicht Teil des Neuen Testamentes, aber des Alten Testamentes, und die sind eben Teil der katholischen Bibel, nicht aber der evangelischen. Und die sind auch nicht im jüdischen Kanon, das sollte man auch dazu sagen. Also sie stehen so ein bisschen dazwischen, man kann sie als Apokryphen bezeichnen. Aber sie sind unsere wichtigste historische Quelle. Wir gehen davon aus, dass die Leute, die das geschrieben haben, zum Teil sogar Augenzeugen der Ereignisse waren. Aber sie waren auch ganz klar pro-makkabäisch. Also fast alles, was dort geschrieben wird, ist im Nachhinein entstanden mit Blick darauf, dass es für die jüdische Geschichte sehr wichtig ist. Und es ist ganz klar, dass die Autoren auf der Seite der Rebellen stehen. Das sollte man vorher sagen.
Ja.
Und mit dem Hinterkopf können wir uns vielleicht dann diese Frage nochmal anschauen. Weil das hängt ganz eng zusammen mit den Aktionen, die vor allem dem seleukidischen Herrscher Antiochos IV. Zugeschrieben werden. Die Frage ist, ob das, was ihm zugeschrieben wird, wirklich so passiert ist. Also wir wissen nicht, ob die Unterdrückungsmaßnahmen, die er jetzt ausführt, wirklich so stark waren, wie es dort steht, wann sie genau eingetroffen sind und was genau der Grund dafür war. Das sind alles zentrale Fragen. Und jetzt ist eben die Frage vor allem, ob Antiochos angefangen hat oder ob die Juden angefangen haben, um es mal runterzubrechen. Und dafür gehen wir jetzt mal an den Ort, an dem sich diese Rebellion entzündet, nämlich Jerusalem. Und Victor, im Zentrum steht dabei ein Streit über die Position des jüdischen Hohepriesters. Also des Hohepriesters des Tempels von Jerusalem. Denn das war die Figur, ja, die die jüdische Gemeinde kontrolliert hat und die auch die Schnittstelle war zur seleukidischen Herrschaft. Hm. Und weil sich darum jetzt gestritten wird, das ist nämlich die Antwort auf unsere Frage, wird das jetzt entscheidend zum Aufstand beitragen.
Ja, es macht natürlich am meisten Sinn. Ich hatte den römischen Beamten, glaube ich, im Kopf.
Ja.
Oder?
Den habe ich erfunden.
Der ist ein bisschen weiter weg
im
zweiten Jahrhundert.
Die Römer kommen noch,
die spielen auch eine wichtige Rolle.
Genau, die kommen ja dann kurz darauf.
Ja, also die sind eigentlich, wenn man so will, jetzt auch schon vertreten.
Ah, die sind dann schon,
okay. Ich klammer die so ein bisschen aus, aber die haben eigentlich die ganze Zeit ein bisschen ihre Finger im Spiel. Die sind jetzt keine ganz entscheidenden Akteure, aber sie sind immer sozusagen diplomatisch eine Macht und beeinflussen vor allem die Seleukiden sehr stark. Aber wir sind ja eigentlich auf Regionalebene und da ist eben dieser hohe Priester so besonders wichtig für die jüdische Gemeinde. Und diese Position des Hohepriesters, die war damals schon uralt. Die gab es schon ganz lange und seit der persischen Zeit, also ungefähr seit dem 6. Jahrhundert, da wurde diese Position weiter vererbt. Es war also eine hohe Priesterfamilie und es war eben auch ganz wichtig, dass die Position in dieser Familie blieb eigentlich. Der hohe Priester war, wie gesagt, die zentrale Person für die jüdische Gemeinschaft im antiken Judäa, also nicht nur in Jerusalem, sondern auch in der Umgebung. Er war nicht nur der religiöse Chef des Tempels, sondern effektiv der Anführer der Gemeinde. Also der König hat ihn adressiert, Beamte haben mit ihm gesprochen. Und das Amt wurde zwar immer wieder bestätigt, nominell vom König, aber eigentlich war es klar, dass es weitervererbt wird. Und es wurde dann immer noch eine Zahlung an den König geleistet. Das war sozusagen der Tribut. Mhm. Und dafür konnten sie einigermaßen auch autonom sich verwalten, aber schon immer unter einer Oberherrschaft.
Ja.
So ist ungefähr die Situation.
Ein Gottkönig im ganz kleinen Rahmen.
Ja, das eigentlich gerade nicht. Also Theokratie können wir hier nicht sagen.
Okay.
Das ist aber auch eine Forschungsfrage.
Okay.
Bevor wir da auch noch weiter eingehen.
Und ja eigentlich...
Ja.
Diese göttliche Macht hat. Ja, also vielleicht, also man könnte das argumentieren, aber ja. Ich denke, in der Forschung ist mein Eindruck eher nicht. Ja, also ganz so viel Macht hatte er wohl nicht. Hm. Später schon, aber zu diesem Zeitpunkt nicht. Es war eher religiöses Oberhaupt. Mhm. Und ein bisschen mehr natürlich. Naja, okay. Also, wie gesagt, das Amt bleibt in dieser Familie und darum dreht sich jetzt das Drama, das in den Aufstand mündet. Und das grundlegende Problem war eigentlich ein kultureller Trend, um es mal so mit modernen Worten auszudrücken, von dem wir es gerade schon hatten. Nämlich kam jetzt eine neue Kultur in Mode. Überall in der bekannten Welt kann man fast sagen, das war eben die hellenistische. Mhm. Also auch die Römer wurden ja Riesenfans von allem, was griechisch war. Und das hat auch etwas später allerdings eben Judäa erreicht. Ja, und der Einfluss war so groß, dass er weite Teile der Bevölkerung hier auch mitgenommen hat, mitgerissen hat. Also sie haben vieles von der griechischen Kultur übernommen, weil die im Prinzip überall um sie herum war. Also die Ptolemäer waren griechisch, die Seleukiden waren griechisch, ganz viel war griechisch. Überall entstanden Städte nach griechischem Vorbild. Und so weiter und so fort. Viele haben die griechische Sprache auch übernommen. Aber viele Teile der judäischen Bevölkerung waren damit nicht einverstanden. Besonders in Jerusalem gab es große Uneinigkeit, wie weit dieser griechische Einfluss gut war und wie weit er auch übernommen werden sollte. Weil mit dem griechischen Einfluss, ganz zentral, kam natürlich auch die Frage der Religion. Und die Griechen hatten viele Götter. Aber das Judentum war in dieser Zeit schon eindeutig so entwickelt, dass es nur einen Gott geben sollte. Und im Judentum ist es auch so, dass dieser Gott eigentlich nicht beim Namen genannt wird. Und es auch keine Objekte gibt. Ja, keine Kultstatue, mit denen er verehrt wird.
Klar, und wenn dann Zeus und ja, zum Beispiel Poseidon hip werden, dann ist das natürlich schwierig, vielleicht sich dem Trend da irgendwie dem zu entgehen.
Ja, weil das natürlich auch Vorteile hat, wie es oft so ist, sich dem anzuschließen. Hm. Man will griechisch werden aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Es hat Machtgründe, wirtschaftliche Gründe. Das alles spielt also in diesen Konflikt rein. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, was wirklich den Konflikt verursacht. Aber diese Lage, dass ein Teil der Gesellschaft griechisch werden will, ganz einfach gesagt, und der andere Teil nicht, das ist eigentlich der zentrale Konflikt. Mhm. Damit versuche ich es jetzt so runterzubrechen, wie es geht. Es war auch eigentlich nichts Ungewöhnliches, dass sich Städte überall eigentlich, auch in der Levante nach griechischem Vorbild, umorganisieren wollten. Also gerade unter den Seleukiden und dann zu einer Polis werden wollten. Mhm. Eigentlich nach griechischem Vorbild, mit griechischer Verwaltung. Aber in Jerusalem war das eben stark umstritten. Und in Jerusalem war er, wie gesagt, de facto der Anführer der Gemeinschaft der Hohepriester, also was so gemeinschaftliche Belange anging und eben gerade auch religiöse Entscheidungen, das Gemeinschaftsleben. Und zu dieser Zeit war der Name dieses Hohepriesters Onias der Dritte. Und der war gerade dafür bekannt, die jüdischen Traditionen und Religionsgesetze sehr genau zu befolgen. Mhm. Und eine Gruppe in der Bevölkerung, die wollte das jetzt aber nicht mehr mittragen, sondern die wollte Jerusalem griechisch prägen. Und im Prinzip griechisch machen, soweit es ging, auch zur Polis machen. Und sie konnten mit diesem Hohepriester sich nicht einigen. Sie gingen also zur höchsten Instanz, die es gab in diesem Reich. Und das war König Antiochos IV. Onias würde nie erlauben, was er jetzt tat, nämlich, dass die jüdischen Normen durch irgendetwas geändert werden konnten. Aber König Antiochos, der war einverstanden. Und damit kam es eigentlich zum ersten Eklat. Denn um Änderungen durchzusetzen, hat er jetzt statt dem Hohepriester Onias, dessen Bruder zum neuen Hohepriester ernannt. Einen gewissen Jesus. Mhm. Aber nicht Jesus von Nazareth natürlich. Er wurde dann auch unter einem anderen Namen bekannt, den er bevorzugt hat, nämlich Jason. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und wieso wurde Jason vor allem auch jetzt neuer Hohepriester? Naja, es hatte wahrscheinlich auch weltliche Gründe, denn er hat dem König auch einen höheren Tribut versprochen. Also es war vielleicht eine Art Bestechung, die ihn hier beeinflusst hat. Aber auch das ist in der Forschung umstritten. Mhm. Er konnte sich aber durchsetzen, auch mit eben einer großen Bevölkerung hinter ihm als Unterstützung, die sozusagen hellenistisch eingestimmt war und auch hellenistisch beeinflusst war. Und die wollte jetzt die Stadt entscheidend verändern. Und da gab es für eine griechische Stadt zu der damaligen Zeit eine Institution, die ganz wichtig war. Das war das sogenannte Gymnasium. Mhm. Ein Gymnasium, das wir kennen. Und es war im Prinzip ein Zentrum der griechischen Kultur mitten in Jerusalem. Und das wurde jetzt hier auch etabliert. Das heißt, dort durften nur Männer mit griechischer Bildung teilnehmen. Es wurde griechisch gesprochen. Und ein wichtiger Teil der Veranstaltung war es auch, die griechischen Götter zu ehren. Oh. Und jetzt siehst du, in welche Konfliktlage wir schlittern, weil da sind natürlich jetzt auch Juden hingegangen, die eigentlich ja nur an einen Gott glauben sollten.
Bisher.
Und jetzt, was passiert aber, wenn sie weitere Götter einbeziehen? Das wird natürlich jetzt schwierig. Und die Lage wurde noch komplizierter, als sich diese hellenisierte Gruppe auch nochmal aufgeteilt hat, im Prinzip, in eine gemäßigtere Gruppe, die damit eigentlich zufrieden war, und eine Gruppe, die oft als die Hellenisierer bezeichnet wird. diesen Begriff übernehme ich auch, die wollten nämlich jetzt noch einen Schritt weitergehen, weil ihnen auch diese Etablierung von griechischen Institutionen noch nicht weit genug ging und die Hellenisierung in Jerusalem eigentlich nicht schnell genug voranging. Mhm. Ja, Viktor, über welchen Weg wollten Sie jetzt eine noch stärkere Hellenisierung erreichen? Kannst du dir das vorstellen? Das ist nicht besonders überraschend.
Ja, also wenn da die mehrere Götter dann auch vorgestellt werden, dass dann eben diese Religion dann vom Monotheismus zum Polytheismus wechselt und dann man an mehrere Götter glaubt.
So könnte man es auch sehen. Was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, aber das war jetzt auch ein bisschen schwer zu erraten, sie sind jetzt wieder zum König gegangen.
Ach so.
Und sie haben wieder einen neuen Hohepriester auch gefordert. Okay. Und das ist wieder passiert. Das heißt, Jason, der zweite Hohepriester innerhalb kürzester Zeit, der wurde jetzt durch einen weiteren Hohepriester ersetzt. Und dabei wurde dem König Antiochos auch eine noch höhere Tributzahlung versprochen.
Okay. Und der war dann noch hellenistischer geprägt, sozusagen.
Ja, dieser dritte war noch hellenistischer geprägt. Das heißt also, für die hellenistische, jüdische Seite läuft es erstmal sehr gut. Damit war jetzt der dritte Hohepriester eingesetzt, während die anderen beiden aber ja immer noch am Leben waren. Und auch da waren und auch immer noch einflussreich waren. Also die waren geflohen. Die hatten schon wahrscheinlich auch ein bisschen Angst um ihr Leben, aber sie waren noch da. Und nicht nur das, der neue Hohepriester Melenaos, der war auch gar kein Mitglied mehr der traditionellen Hohepriesterfamilie, diesen Rang ja eigentlich immer weiter vererbt hatte. Das war also noch ein zusätzlicher Eklat. An den Namen erkennst du auch, er hat jetzt auch schon einen griechischen Namen.
Ja. Ja,
während Onias noch ein traditioneller hebräischer Name war oder aramäischer Name.
Richtig, ja.
Ja, und diese Entwicklung können wir uns, glaube ich, gut vorstellen jetzt, hat die Lage in Jerusalem wirklich instabil gemacht, jetzt mittlerweile. Die Gesellschaft war gespalten und die Position des neuen Hohepriesters war jetzt auch sehr unsicher, weil er jetzt ja schon zweimal ersetzt wurde und er vielleicht wieder ersetzt werden könnte. Und weil die alten Hohepriester immer noch einflussreich waren und auch gedroht haben, wieder zurück an die Macht zu kommen. Und die nächsten Schritte von den zentralen Personen, die hier involviert waren, die ließen dann die Lage auch sehr schnell eskalieren. Also die Partei um Melenaos, den aktuellen dritten Hohepriester, die wollte jetzt ihre Konkurrenten ausschalten. Und dafür haben sie einen Mordkomplott organisiert. Und das war auch erfolgreich. Der erste Hohepriester, Onias der Dritte, der wurde ermordet. Aber der zweite Hohepriester, Jason, der war kein so leichtes Opfer. Und mittlerweile war die Bevölkerung in Jerusalem sehr aufgewühlt. Und es kam jetzt auch zu Angriffen auf diese, sage ich mal, eher extreme Melenaos-Partei. Die besonderen, die Hellenisierer, wie ich es genannt habe. Und Jason hat es indessen einfach gewagt, wieder nach Jerusalem zurückzukehren. Hat es irgendwie eine Situation gesehen, wo er die Bevölkerung auf seiner Seite erwägt hatte. Er konnte jetzt auch kurze Zeit wiederum Melenaos vertreiben und wieder Hohepriester werden. Und der König hat dabei zuerst noch nicht eingegriffen. Vielleicht auch deswegen, weil er gerade mitten im Krieg in Ägypten war. Wieder mit den Ptolemäern. Also das spielt sich währenddessen die ganze Zeit ab. Wir haben die regionale Ebene und wir haben eigentlich die imperiale Ebene, wo sich die ganze Zeit diese Großreiche bekriegen. Aber auch in den Reichen, innerhalb der Dynastien, das kommt auch noch dazu. Als ihn jetzt aber die Nachricht erreicht hat von diesem neuerlichen Staatsstreich, hat er das anscheinend als Rebellion interpretiert. Also nicht mehr als kleinen Zank, nicht mehr als religiöse Streitfrage, sondern wirklich auf Staatsebene, auf Verwaltungsebene eine politische Rebellion, einen Aufstand. Und immerhin hatte Jason aus seiner Sicht, aus der Sicht des Königs, einen hohen königlichen Beamten vertrieben, den der König selber eingesetzt hatte, den Hohepriester. Und Antiochos war jetzt, nachdem er den Krieg in Ägypten gewonnen hatte, auf dem Rückweg. Und er hat diese Chance genutzt und hat sich auf den Weg nach Jerusalem gemacht, um aus seiner Sicht eine gefährliche Rebellion zu beenden. Mit seiner großen Armee konnte Antiochos jetzt Jerusalem auch schnell erobern. Und dann ist er dazu übergegangen, als vermutlich Strafe, den jüdischen Tempel zu plündern. Und wahrscheinlich auch ein Massaker, oder ziemlich sicher ein Massaker an der Bevölkerung anzurichten. Wir wissen nicht, wie groß dieses Massaker war, aber es gab sicherlich viele Todesopfer. Also die Unterstützer von Jason, die hatten natürlich versucht, sie zu verteidigen, hatten aber keine Chance. Wir wissen übrigens auch gar nicht genau, wann der König Jerusalem geplündert hat. Wir wissen, dass es nach seinem Ägyptenfeldzug war. Er hat aber zwei Ägyptenfeldzüge kurz nacheinander durchgeführt.
Ah.
Und wir wissen tatsächlich aufgrund der Quellen, weil die sich oft widersprechen, gar nicht genau, was wann war.
Ja,
nämlich eigentlich ein zentrales Quellenproblem oder eins von vielen, dass diese beiden Bücher, Makkabäer 1 und 2, zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Leuten geschrieben wurden und die sich ganz oft einfach widersprechen. Und dann die Frage ist, welche Darstellung ist richtig oder sind vielleicht sogar beide falsch?
Ja.
Also aus historischer Sicht.
Und weiß man grob, wann das war? Also du hattest mal gesagt, im zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, aber wann da ungefähr?
Also jetzt bei dieser Plünderung Jerusalems und des Tempels befinden wir uns zwischen 168 und 170 vor unserer Zeitrechnung. Es kann sogar sein, dass Antiochos den Tempel zweimal geplündert hat übrigens. Also auch das ist nicht sicher. Wichtig ist aber auf jeden Fall, er tut das.
Ja. Ja,
also er richtet ein Massaker an oder seine Männer unter der Bevölkerung. Er plündert den Tempel. Das ist natürlich auch ein großes Sakrileg aus jüdischer Sicht. Und er vertreibt Jason, den Hohepriester. Der muss fliehen. Und diesmal kommt er auch nicht wieder zurück. Also er geht ins Exil und bleibt auch dort. Und jetzt wird natürlich wieder Menelaos als Hohepriester eingesetzt, der ja auch quasi der Günstling eigentlich war von Antiochos. Und damit waren jetzt auch nach sehr kurzer Zeit wieder die Hellenisierer an der Macht. Aber gegen sie gab es eine starke Opposition aus traditionellen, nenne ich sie jetzt mal Judäern oder Juden. Die waren jetzt nochmal besonders aufgewühlt durch die Plünderung ihres Heiligtums, durch diesen Tempel, und es gab Unruhen. Mhm. Das heißt, die Lage wurde danach jetzt noch deutlich angespannter. Vor allem dann auch noch, als ein neuer Statthalter eine Festung hat anlegen lassen, mitten in Jerusalem, die sogenannte Akra. Mhm. Das heißt, jetzt war direkt dort im Mittelpunkt des Judentums eine seleukidische Festung, die sie auch kontrollieren sollte. Aber der größte Schritt zum Aufruhr, der war auch das noch nicht. Und diesen Schritt ist dann vermutlich der König Antiochos selber gegangen. Oder vielleicht auch die Gruppe der Hellenisierer. Also auch hier ist es schwer zu sagen, wer wirklich den letzten entscheidenden Schritt macht. Auf jeden Fall wird jetzt aus jüdischer Sicht, aus traditioneller jüdischer Sicht, der größtmögliche Frevel begangen. Was kann das sein, Viktor? Wir hatten es eigentlich schon angesprochen.
Ja, du hast ja gesagt, der Tempel wird geplündert.
Er wird aber jetzt nicht mehr nur geplündert, sondern
die Priester werden vielleicht gefangen genommen und dann auch noch hingerichtet.
Fast noch schlimmer, muss man sagen. Also nachdem diese Plünderung schon vonstatten gegangen war, einige Zeit später, wurde jetzt der Tempel in Jerusalem entweiht. Das heißt, er wurde jetzt nicht mehr nur dem jüdischen Gott gewidmet, sondern jetzt entscheidend eben Zeus, den griechischen Göttern.
Ja.
Das war der große Eklat. Und dazu sollte man vielleicht noch dazu sagen, dass es in anderen Religionen vielleicht nicht unbedingt ein Problem gewesen wäre, einen weiteren Gott einem Tempel hinzuzufügen, weil sie polytheistisch waren. Mhm. Aber in Jerusalem war dieser Gott nur einer. Er war noch dazu ja auch materiell nicht vertreten. Das heißt, es gab im Jerusalemer Tempel kein Gottesbild, keine Statue oder so etwas. Und es war eben auch vor allem kein weiterer Gott zugelassen. Mhm. Jetzt aber noch einen weiteren Gott hinzuzufügen, nämlich Zeus, das war eben aus jüdischer Sicht absolut undenkbar. Das macht diesen Streit nochmal so zentral. Aber das bedeutet auch, dass der König wahrscheinlich gar nicht vorhatte, das Judentum speziell anzugreifen mit diesem Akt, weil er das auch in anderen Orten gemacht hat, weil er eben einfach eine persönliche Verehrung wollte für sich als König und das auch als Machtbeweis gesehen hat, dass sie seinen Gott anerkennen, Zeus zum Beispiel oder andere Götter. Und andere Städte haben das einfach gemacht, weil es für sie gar kein Problem war. Ja. Die haben gesagt, jetzt haben wir statt 5 Göttern halt 6. Aber im Judentum war das nicht so einfach. Ja. Und wir wissen nicht, ob Antiochos das in Betracht gezogen hat. Aber eigentlich ist die Forschung sich relativ einig, dass er es wahrscheinlich nicht getan hat.
Ah.
Das heißt, dass er nicht, das ist ganz wichtig zu sagen, die jüdische Religion als solche bekämpfen wollte.
Ja.
Darum ging es ihm nicht, sondern er wollte eher so einen Machtbeweis. Ja, er wollte ein Zeichen setzen und es waren eher pragmatische Gründe. Also er wollte eigentlich mit dieser Hellenisierung des Tempels die Streitigkeiten wahrscheinlich beseitigen, so wie er sie gesehen hat.
Ja. Und sie vielleicht auch näher an sich binden.
Das auch.
Ja. Aber ich finde das ganz interessant, weil das ja auch dafür sprechen würde, dass er diese besondere Stellung oder Rolle, die die Judäer da inne hatten, auch nicht so richtig verstanden hat, beziehungsweise ihren Glauben und was da, da dran hängt, sondern also es muss wirklich dann für ihn so gewesen sein, als ob das eigentlich wie in den anderen Peripherien oder anderen Regionen ist, wo es sicherlich auch jeweils einen anderen spezifischen Glauben gab, also wo man andere Götter vielleicht dann irgendwie noch, ob man anderen Göttern gehuldigt hat und so muss es vielleicht auch dort gesehen haben.
Ja, also es sind kulturelle Unterschiede, auch religiöse Unterschiede und was man auch dazu sagen muss, wir wissen ja auch gar nicht, ob er persönlich das gemacht hat. Also er ist sicherlich nicht dahin gereist und hat das erklärt, sondern wahrscheinlich waren das seine Beamten, vielleicht sein Verwalter und gut möglich, dass es auch Juden selber waren, nämlich eben die Hellenisierer, die diesen Schritt durchgesetzt haben, Melenaos, und die dann einfach zum König gegangen sind und gesagt haben, wir haben diese Änderung durchgeführt und lassen sich dann das Okay geben vom König. Das ist eigentlich sehr wahrscheinlich.
Ja.
Und das würde auch erklären, warum der König sich da vielleicht auch gar nicht weiter mit befasst hat, weil, das muss man dazu sagen, Jerusalem ist für ihn eine kleine Stadt von vielen und er hat eigentlich auch viel größere Probleme.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob man weiß, wie groß Jerusalem war, weil wenn das im Prinzip nur eine Gemeinschaft ist, die eben einen besonderen Glauben hat, dann ist es ihm das vielleicht auch egal, beziehungsweise dann ist es auch nicht wichtig, dass er wirklich versteht, was dahinter steckt und was seine Taten dann bezwecken.
Ja. Also Jerusalem hat zu dieser Zeit noch nicht mehr als einige tausend Einwohner, Einwohnerinnen. Also die Umgebung ist natürlich auch nicht insignifikant und Jerusalem ist schon eine wichtige Basis, auch militärisch, aber es ist keine Metropole eigentlich zu dieser Zeit. Ja, also es hat maximal vielleicht einige 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner, aber nicht viele. Ja, es war bis vor kurzem haben da nur 2.000-3.000 Leute gelebt. Und das müssen wir aber verstehen, denn in den Quellen kommt Antiochos nicht so gut weg. Aber aus der Betrachtung der Forschung können wir davon ausgehen, dass er, wie gesagt, nicht die Juden vernichten wollte, auch nicht ihre Religion vernichten wollte, sondern eher pragmatisch, verwalterisch vorgegangen ist. Und das, Viktor, beantwortet auch eine unserer Fragen.
Ja. Mist. Ja, das ist eben, dass ich jetzt die falsche Antwort gegeben habe. Ja. Aber ich finde es natürlich gut, dass er sich dann doch nicht, womöglich eben nicht so grausam verhalten hat. Ganz grausam dann sowieso nicht wahrscheinlich.
Nicht nur. Genau.
Hätte ich nicht erwartet natürlich, dass diese Auseinandersetzung, dass er damit eigentlich ja doch was zu tun hat, aber sie nicht bezwecken möchte.
Vermutlich nicht. Beziehungsweise, also er wollte ein Zeichen setzen, aber er wollte das nicht direkt damit die jüdische Religion abschaffen. Und es war auch in dem Sinne keine beabsichtigte religiöse Unterdrückung. Es wurde aber zu einer religiösen Unterdrückung, weil die Dinge, die jetzt dadurch verändert wurden, die waren doch religiös. Man könnte also sagen, aus der Sicht des Herrschers war es wahrscheinlich keine, aber aus Sicht der Jüdinnen und Juden schon. Weil das, was ihnen jetzt weggenommen wurde, war das Zentrale, was ihre Identität ausgemacht hat, nämlich ihre Religion. Und das Judentum zu dieser Zeit war auf den Tempel ausgerichtet. Also das war der Mittelpunkt, weil sie diesen Tempel hatten, den Hohepriester. Ja, und jetzt war es eben so, dass dieser Tempel dem Gott Zeus gewidmet wurde und vermutlich auch offiziell der jüdische Kult durch den griechischen ersetzt wurde. Wobei wir nicht ganz sicher sein können, um es nochmal zu sagen, wie weitreichend jetzt wirklich die Praktiken verboten wurden und ob in dem Tempel wirklich auch griechische Götter verehrt worden, das wissen wir gar nicht so genau. Also niemand berichtet zum Beispiel, dass jetzt dort Zeus hingestellt wurde. Es gab Änderungen, wir wissen aber nicht, wie weitreichend die waren. Trotzdem ist klar, es war ein Riesenereignis, eine Riesenkatastrophe für alle traditionellen Juden in der Stadt und nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Land. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Also bei dem Streit um die Reform des Kultes, des jüdischen Kultes, schwappt das jetzt über. Also diese Streitigkeiten, religiöse, politische Macht, auch ökonomische, auch Finanzstreitigkeiten spielen da rein, gerade eben bei dieser Position des Hohepriesters, bei diesen verschiedenen Gruppen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Und das schwappt jetzt über auf die Umgebung, auf die weiten Teile Judäas. Und die Datierung ist schwierig, aber wahrscheinlich hat das im November oder Dezember des Jahres 168 vor unserer Zeit stattgefunden. Da halte ich mich an die Einschätzung der Historiker Bernhard und Grabbe. Ja, und viele traditionelle Jüdinnen und Juden haben jetzt während dieses Streits und des Aufstands, der jetzt langsam anfängt, die Stadt verlassen. Es gab jetzt Kämpfe, es gab Plünderungen wegen dieser de facto religiösen Unterdrückung, weil eben jüdische Praktiken auch verboten wurden und weil überall auf dem Land jetzt ja auch Beamte und hellenisierte jüdische Priester aufgetaucht sind, um das durchzusetzen. Zum Beispiel die Verehrung von griechischen Göttern. Und hier kommen jetzt die Makkabäer auf den Plan. Denn die, zumindest nach der traditionellen Erzählung, sind die, die diesen Aufstand quasi im Alleingang starten. Aber da müssen wir kurz sagen, halt. Zunächst mal können wir historisch davon ausgehen, dass es eigentlich verschiedene Gruppen sind, die mehr oder weniger gleichzeitig diesen Aufstand beginnen und die rebellieren gegen die Maßnahmen von Antiochos oder den Hellenisierern oder beiden, wie gesagt. Und die Makkabäer waren wahrscheinlich erstmal nur eine davon. Das heißt, es gab wohl weiterhin Streit, auch innerhalb der Gegner der Seleukiden und innerhalb der hellenisierten Juden. Und nach setzen sich die Makkabäer durch und scharen immer mehr Unterstützer um sich und werden zu der großen Widerstandsgruppe. Und das alles beginnt eigentlich mit der Familie der Hasmonäer. Und damit haben wir jetzt diesen Begriff auch, können wir jetzt klären. Die Hasmonäer sind eine Priesterfamilie, nicht die Hohepriester, aber eine wichtige Priesterfamilie, eine mächtige Priesterfamilie, die außerhalb von Jerusalem leben. Das ist eigentlich der Begriff, mit dem wir arbeiten sollten. Jetzt können wir uns fragen, warum werden sie dann zu den Makkabäern? Das ist eigentlich ganz einfach, denn diese Familie wird zunächst angeführt von einem gewissen Mattathias und danach übernimmt dann aber einer namens Makkabäus eben die Kontrolle. Nach dem werden sie benannt und dieser Makkabäus ist ein Sohn von Mattathias. Und ab dem Zeitpunkt nennt man sie eigentlich Makkabäer, nachdem er tot ist, dann wieder Hasmonäer.
Ja.
Das so vereinfacht gesagt, können wir uns vielleicht merken. Ja, und jetzt breitet sich die Politik der Hellenisierung auf das Umland aus. Und der biblischen Erzählung nach ist Mattathios, das Oberhaupt dieser Familie, ein traditioneller jüdischer Priester und er weigert sich jetzt natürlich, die griechischen Götter anzubeten. Und aus seiner Sicht kommt dann ein vom rechten Glauben abgefallener Jude dahin und möchte den griechischen Göttern ein Opfer darbieten. An seinem Schrein sozusagen und er erschlägt ihn jetzt im Streit und auch einen Beamten, der mitkommt. Und das ist laut der traditionellen Darstellung der Funke, der die Rebellion auslöst. Deswegen habe ich das so ein bisschen in die Frage gepackt. Aber es ist kein römischer Beamter, der jetzt da ist. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt so passiert. sondern es sind viel mehr Unruhen überall zur gleichen Zeit entstanden, aber auch hier und eben auch durch diese Familie. Und der Matthias, der hat 5 Söhne und als er jetzt kurze Zeit darauf stirbt, übernimmt sein Sohn die Macht und die Anführerschaft dieser Gruppe und der heißt eben Judas Makkabäus. Hat logischerweise nichts mit dem späteren Judas zu tun, dem Jünger Jesus, sondern es war ein typischer jüdischer Name, auf Hebräisch eigentlich Jehuda. Und der bekommt auch den Beinamen Makkabäus, der Hammer, auf Griechisch. Was wahrscheinlich auch so ein bisschen seine Rolle nochmal verdeutlicht, die er dann in diesem Aufstand hat. Er wird jetzt zum Anführer einer großen Rebellion. Sein Name wird auch der Name des Aufstandes, der Makkabäer. Und die eigentliche Familie, wie gesagt, das sind die Hasmonäer. Und die werden jetzt bald ihre eigene Dynastie auch begründen. Ja, und wie auch immer die Anfänge dieser Revolte aussahen, nach und nach werden sie immer größer und sie führen dann auch eine Art Guerillakrieg gegen den seleukidischen Staat und seine Vertreter. Das fängt erst im Umland an und konzentriert sich dann nach und nach auch auf Jerusalem. Mhm. Die Taktik dieses Guerillakriegs war einfach, dass die Makkabäer, wie sie jetzt genannt wurden, sich schnell zurückziehen konnten, schwer zu verfolgen waren und da konnten sie am Anfang auch mit wenigen Männern auch erst Erfolge haben gegen die Seleukiden. Aber sie haben am Anfang auch gar nicht unbedingt die Seleukiden bekämpft, sondern erstmal auch andere jüdische Gruppen in der Region. Denn, das muss man auch sagen, es war eigentlich von vornherein eine Art Bürgerkrieg. Also es haben hier Juden gegen Juden gekämpft.
Ja.
Die einen waren mehr auf der Seite der Seleukiden, mehr hellenisiert, die anderen traditioneller. Es war blutig, ja, es gab Gewalt, Gemetzel von beiden Seiten. Und das hält eigentlich jahrzehntelang an. Also es sind hier nie nur die Juden, die es so nicht gibt, die gegen die Seleukiden kämpfen, sondern alle bekämpfen sich auch gegenseitig.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Bald hat dann auch die seleukidische Seite aber in diese Kämpfe eingegriffen, weil sie diese Aufständischen langsam als Bedrohung wahrgenommen hat. Und die Informationen, die wir jetzt dazu haben, die sind erstaunlich präzise, vor allem im Buch 1 der Makkabäer. Und der vielleicht wichtigste Historiker dazu, Bar Kochba, der geht davon aus, dass wahrscheinlich ein Augenzeuge dieses Buch geschrieben hat, der also entweder direkt mitgekämpft hat oder jemand, der Leute, die dabei waren, befragt hat. Und jetzt kommt dann auch der erste Versuch, die Revolte zu beenden. Den macht ein gewisser Apollonius. Und wir haben darüber nicht viele Informationen, aber er wird von Judas Makkabäus dann auch schnell besiegt und dabei getötet. Und ab diesem Zeitpunkt soll Judas auch sein Schwert verwendet haben und damit quasi rachelüstig weitergekämpft haben.
Also hatte er gar keinen Hammer.
Er hatte keinen Hammer, aber er war.
Er war ein Hammer.
Ja. So kann man es sagen. Also er war sehr effizient und ein sehr erfolgreicher Heerführer, wie wir jetzt noch sehen werden. Die Makkabäer selber waren zwar keine gut ausgebildeten Kämpfer, aber sie konnten mit ihrer Guerillataktik, dadurch, dass sie so schnell und mobil waren, eben aussuchen, wo die Kämpfe stattfanden. Schnell zuschlagen, sich zurückziehen. Und damit waren sie auch bei ihrer nächsten Schlacht erfolgreich. Das war eine Art Hinterhalt. Und es waren bisher aber erstmal nur kleine seleukidische Truppen. Auch wenn es in den Quellen heißt, dass Judas Makkabäus jetzt schon überall bekannt war, auch in den benachbarten Nationen, ist das ziemlich sicher eine Übertreibung. Also der König hat davon wahrscheinlich gar nichts mitbekommen. Antiochos, der hatte immer noch sehr Besseres zu tun. Und der Effekt dieser Revolte war wahrscheinlich für das Seleukidische Reich erstmal wie ein Mückenstich für einen Elefanten, sagt der Historiker Grabbe. Noch jedenfalls, denn bei diesen kleineren Kämpfen sollte es nicht bleiben.
Aber die ziehen sich jetzt über Jahre hinweg.
Es passiert relativ schnell. Also 168 geht es los.
Ja.
Jetzt in den ersten 2 Jahren gibt es kleinere Kämpfe. Jetzt begeben wir uns ins Jahr 166.
Okay.
Also es passiert über Monate und ein paar Jahre.
Ja,
so sollte man es vielleicht sagen. Aber gut, dass du fragst. 166 erwähne ich deswegen, weil Antiochos jetzt nämlich in den östlichen Teil seines Reiches zieht. Weil er da auch wieder Kontrolle erlangen muss, weil es eben jetzt ständig Unruhen gibt für diese Seleukiden. Und das können natürlich die Makkabäer ausnutzen. Eine Art Machtvakuum, weil auch viele Soldaten fehlen. Und den westlichen Teil seines Reiches, also dort, wo auch Judäa liegt, den gibt er einem gewissen Lysias zur Verwaltung, der fast wichtiger wird eigentlich als der König für diesen Teil der Geschichte, kann man sagen. Denn er geht jetzt militärisch vor gegen die Makkabäer. Unter ihm wird eine größere Streitmacht aufgestellt. Wir wissen nicht, wie groß, weil Victor, das kennen wir ja schon aus ziemlich vielen Episoden, dass bei den antiken Quellen immer das Problem ist, dass die Zahlen der Armeen übertrieben werden.
Das stimmt, wenn sie überhaupt genannt werden. Also
oder manchmal gar nicht,
hatten wir gar keine Angaben.
Aber das gibt's auch. Manchmal sind sie viel zu groß für die damalige Zeit. Ja, da hat niemand 500.000 beispielsweise ins Feld geführt. Es gibt hier aber auch die Tendenz, die zu untertreiben auf der Seite der Makkabäer. Weil diese Quellen sind pro-makkabäisch und das macht natürlich dann Sinn, die gute Seite aus der Sicht immer möglichst klein zu halten. Dann sind die Siege eben umso glorreicher. Und falls die Makkabäer doch mal verlieren sollten, wären sie eben umso einfacher zu erklären. Ja, also da können wir nicht drauf setzen. Deswegen habe ich das angepasst, wie auch die Forschung das versucht anzupassen. Und deswegen ist jetzt auch nicht die halbe Armee des Reiches, wie es in den Quellen heißt, gegen die Makkabäer eingesetzt worden, ja, sondern vermutlich eine Streitmacht, die nicht viel größer war als die von Judas Makkabäus. Also er hatte wahrscheinlich so 6.000 Mann jetzt zur Verfügung. Naja, und die Seleukiden waren etwas mehr, aber wahrscheinlich nicht viel mehr, vielleicht ein paar Tausend mehr. Und die Zahl war auch gar nicht so entscheidend, sondern die Taktik. Denn es kommt jetzt 165 zur Schlacht von Emmaus. Die haben wir im Intro gehört. Und das ist der erste große Triumph gegen die seleukidische Armee. Die wollte ja eigentlich, wie wir es nacherzählt haben mit dem Buch der Makkabäer, Judas angreifen. Aber durch gute Infos, durch Spione, konnte Judas diesen Plan herausfinden. Er konnte in der Nacht mit einer kleinen mobilen Truppe die Seleukiden quasi umgehen, die wahrscheinlich selber gerade auf dem Weg waren, ihn anzugreifen, und konnte dann ihr Lager angreifen. Damit hat er dann wahrscheinlich sogar mehr Männer als die, die im Lager waren. Und als dann die andere Armeeteile zurückkamen, sind sie in die Flucht geschlagen worden oder sind wahrscheinlich einfach selbstständig und geordnet zurückgegangen.
Ja, man muss wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass wenn beide Armeen aufeinander getroffen werden, irgendwo im offenen Feld,
ja,
dass dann die Seleukiden ja wahrscheinlich gewonnen hätten, weil das ja das Militär ist. Das sind ja ausgebildete Krieger und auf der anderen Seite bei Judas ist es wahrscheinlich ja nicht unbedingt der Fall. Also das sind ja Unterstützer, Aufständische und da hat wahrscheinlich nicht jeder irgendeine Ausbildung genossen.
Ja, also wirklich ausgebildet waren sie eher nicht. Das kommt später zwar, aber an diesem Zeitpunkt können sie eigentlich kaum eine offene Feldschlacht wagen. Ja, das haben sie einfach die Mittel nicht militärisch. Mhm. Und als sie das dann tun, kommen auch die ersten Niederlagen. Aber in dieser Zeit ist Judas Makkabäus super erfolgreich mit dieser Guerilla-Taktik, weil er sich eben aussucht, wann er zuschlägt und er das oft überraschend machen kann. Und auch hier kommt es, obwohl es eigentlich ein sehr wichtiger Sieg ist, zu keiner wirklichen Schlacht, sondern er treibt die eben in die Flucht, weil er sie überraschen kann. Und der Hauptteil des Heeres, den bekämpft er gar nicht, sondern der zieht sich wahrscheinlich einfach zurück. Das ist die realistischste Version zumindest davon. Aber wie dem auch sei, das Ergebnis ist entscheidend, denn dieser Sieg, ja, und dass das bekannt wird, das gibt den Makkabäern jetzt ordentlich Aufwind. Also für ihre Moral, für ihre Bekanntheit ist es ganz enorm. Sie können auch eine Menge an Waffen und Vorräten erbeuten aus diesem Lager der seleukidischen Armee und damit können sie die Rebellion jetzt auch noch weiter stützen und ausweiten. Und dieser Sieg, der konnte jetzt auch nicht mehr länger ignoriert werden vom Vertreter des Königs, von Lysias. Das war sozusagen ja der Verwalter dieser ganzen Provinz oder noch mehr, dieses ganzen westlichen Bereiches. Also hat er sich jetzt kurzerhand entschlossen, selbst gegen sie vorzugehen. Das war jetzt wahrscheinlich im Jahr 165, also ein Jahr später, als diese Schlacht bei Emmaus. Ja, und laut den biblischen Quellen hatte Lysias eine riesige Armee von über 60.000 Soldaten. Was wir aber bezweifeln können, weil die gesamte seleukidische Armee eigentlich dafür hätte zusammenkommen müssen, ja, um so groß zu sein. Und es sollte auch die gesamte Kavallerie dieses Reiches dort vor Ort sein. Mhm. Das stimmt aber nicht, weil die war, wie gesagt, im Osten und hat gegen ganz große Gegner gekämpft.
Iraner oder
ja, genau. Also
Großmächte.
Die Parther waren da vertreten, aber meistens tatsächlich war die Armee eingesetzt, um Usurpatoren, also andere seleukidische Machthaber zu bekämpfen, die die Macht an sich reißen wollten. Oder eben diese Provinzen am Rand des Reiches, ja, um die zu befrieden. Also es würden nicht so viele gewesen sein, davon muss man ausgehen. Die Makkabäer waren vielleicht so ungefähr 10.000 und die Seleukiden waren mehr Soldaten, aber auch nicht viel mehr. Also wir wissen nicht genau, wie viele, vielleicht 15.000, 20.000. Und was dann passiert bei der sogenannten Schlacht von Betzur, das ist auch viel diskutiert worden. Denn für die Autoren ist es ein großartiger Sieg der Makkabäer. Die Forschung ist allerdings eher der Meinung, dass es vielleicht gar keinen Kampf gab und dass die Seleukiden sich zurückgezogen haben. Und das lag daran, dass Lysias, dieser Anführer, jetzt gute Gründe hatte. Und die Quellen beschreiben auch, dass er abgezogen ist, geordnet. Also das wäre wahrscheinlich bei einer entscheidenden Schlacht auch nicht passiert. Aber die Reihenfolge dieser Ereignisse ist jetzt sehr schwer zu bestimmen. Und ich habe mich jetzt in der Folge, was ich jetzt erzähle, für die vielleicht wahrscheinlichste Interpretation entschieden. Könnte man aber auch anders sehen. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, oder gehen viele Historiker davon aus, dass genau zu diesem Zeitpunkt Lysias eine Nachricht vom König erreicht. Denn der König ist jetzt bereit, auf die Vermittlung hin, auf den Rat des Hohepriesters, zu verhandeln mit den Rebellen, gemäßigter zu werden und Maßnahmen zurückzunehmen. Also aufgrund der Rebellion, weil diese Streitigkeiten auch in der Gesellschaft jetzt so weit greifen, entschließt er sich dafür, dass auf der einen Seite die jüdische Fraktion das Kämpfen einstellen soll und auf der anderen Seite er Zugeständnisse macht und seine Repression oder seine Maßnahmen wieder zurücknimmt. Aber die Makkabäer haben kein Interesse daran. Und sie nutzen die Situation aus und machen sich selber auf den Weg nach Jerusalem. Entweder weil sie diese Schlacht gewonnen haben oder weil Lysias sich zurückziehen musste. Schwer zu sagen. Aber anscheinend ist der Weg nach Jerusalem frei. Und damit Viktor, kommt es jetzt zum Höhepunkt des Aufstandes der Makkabäer, nämlich zum glorreichen Einzug in Jerusalem und zur Befreiung des Heiligen Tempels von den aus ihrer Sicht frevelhaften griechischen Einflüssen. Also das ist zumindest die Sicht der Makkabäer und ihrer Unterstützer. Mhm. Diese quasi Rückeroberung der Stadt ist eigentlich nicht so spektakulär. Also es gibt anscheinend keine Kämpfe. Die können dort einfach einziehen. Aber der symbolische Wert dieser neuen Einweihung des Tempels, jetzt wieder jüdisch, der ist enorm. Eigentlich auch bis heute. Denn der Tempel war, wie gesagt, der absolute Mittelpunkt des jüdischen Lebens, Religion, Kultur. Das war zu dieser Zeit ganz stark um den Tempel organisiert. Also der ist so zentral, wie später dann das Buch, die Bibel, der Tanach geworden ist, als es diesen Tempel nicht mehr gibt. Und der war jetzt wieder in den Händen der Juden. Und ja, es ist nicht ganz klar, wie entweiht der Tempel wirklich war und ob da wirklich die ganze Zeit über ein griechischer Kult praktiziert wurde. Aber es ist eigentlich fast egal, retrospektiv aus heutiger Sicht. Die Beurteilung ist das Entscheidende. Und das ist eben einer der entscheidenden Momente der jüdischen Geschichte. Das muss man schon sagen, durch die Beurteilung, die dieses Ereignis nachher bekommen hat. Und das liegt vielleicht auch daran, dass dieses Ereignis gefeiert wurde mit einem eigenen Fest.
Ja.
Und das war natürlich das Lichterfest, das auch eines der wichtigsten jüdischen Feste heute ist. Das nennt man Chanukka.
Ach, Mist. Ja.
Da lagst du knapp daneben.
Knapp daneben. Ja, Pessachfest hatte ich ausgeschlossen.
Ja.
Und dann waren es die beiden noch. Und
Weihnachten hast du auch
ausgeschlossen. Ja, Weihnachten, richtig. Ja, das war klar.
Ja.
Ah, okay. Ja. Ja, ja, das wusste ich gar nicht.
Aber jetzt weiß ich es, jetzt kann ich es mir merken.
Du kannst es dir merken und vielleicht sogar noch besser, wenn ich dir noch kurz erkläre, was der Sage nach zu diesem Fest geführt hat. Weil du siehst nämlich zum Beispiel an Chanukka auf unter anderem hier in Freiburg, unserem Platz der alten Synagoge, einen Leuchter mit vielen Armen und vielen Lichtern. Mhm. Und das führt genau auf diese Sage zurück. Nämlich bei der Wiedereinweihung des Tempels wurde anscheinend nur ganz wenig rituelles Öl gefunden. Das brauchte man, um die heilige Lampe im Judentum, die Menorah, zu entzünden. Und dieses Öl konnte eigentlich nur für einen Tag reichen, aber es durfte eigentlich nach jüdischem Glauben nicht ausgehen. Das wäre also jetzt ein Problem. Ja. Aber hier kam ein Wunder ins Spiel, denn anscheinend ging das Licht für insgesamt 8 Tage nicht aus. Obwohl das Öl eigentlich zu wenig war, es brannte einfach so lange weiter durch göttliche Hand, bis neues Öl hergestellt war und die Lampe dann weiter brennen konnte und eben nicht ausgehen konnte.
So die Story.
Ja. Das war 8 Tage lang und um das zu feiern, zündet man eben zu Chanukka jeden Tag ein Licht an, bis 8 Lichter erreicht sind.
Nee, stimmt, das habe ich auch schon gesehen. Aber was dahinter steckt, das ist mir echt neu. Und
dahinter steckt,
auf jeden Fall, dass ich das jetzt gehört habe hier.
Da steckt eine ziemlich weitreichende Geschichte für die jüdische Geschichte hinter diesem Fest. Also ist mir ehrlich gesagt selten vorgekommen, dass ich sowas nachgucke und dass ein Fest, ein Feiertag so eine komplizierte und detaillierte Geschichte dahinter hat. Das heißt, Judas hatte jetzt nicht nur den Tempel zurückerobert, er hatte auch ein ganz zentrales Zeichen gesetzt für viele Jüdinnen und Juden, dass jetzt wieder der eine Gott hier verehrt werden konnte und die schädlichen Einflüsse aus ihrer Sicht da zurückgedrängt waren.
Ja.
Das haben wahrscheinlich auch viele hellenisierte Jüdinnen und Juden als positiv gesehen, weil die haben ja auch gelitten unter diesen Streitigkeiten, unter diesen Kämpfen. Es gab natürlich aber auch immer noch Opposition. Jetzt war aber die Frage, was als nächstes passiert, und die Makkabäer waren auch jetzt noch nicht bereit zu verhandeln, sondern sie haben weitergekämpft. Denn sie wollten wahrscheinlich noch mehr Unabhängigkeit erreichen. Dafür haben sie auch die Festung Akra belagert, die ja immer noch mitten in Jerusalem lag. Und die jetzt, das ist eigentlich auch eine etwas vertrackte Situation, die ja seleukidisch besetzt war. Und das auch noch lange geblieben ist, obwohl der Rest wieder in jüdischer Hand war. Also eine schwierige Situation. Die Makkabäer waren aber im Aufwind. Und das noch mehr, als sie eine sehr unerwartete Nachricht aus dem Osten erreicht hat, die einige Leute sicherlich tragisch fanden, die sie aber wahrscheinlich sehr gefeiert haben. Und welche Nachricht könnte das jetzt sein, Viktor?
Das könnte sein, dass Antiochus gestorben ist.
Bingo, ja.
Also, dass er im Feld dann oder im Kampf verloren hat.
Könnte man denken, woran er gestorben ist, wissen wir nicht. Es gibt die Interpretation, dass das die gerechte Strafe Gottes war, klar. Tatsächlich wird es nirgendwo erwähnt. Also wir können es nicht genau sagen, aber er ist einfach gestorben, es war wahrscheinlich relativ unerwartet. Und das ist natürlich jetzt für ein eh schon instabiles Reich eine sehr schlechte Nachricht.
Ja, vor allem, wenn es keinen klaren Nachfolger gibt, beziehungsweise der keine Legitimität genießt, dann wird es schwierig.
Beziehungsweise, wenn es eben einige Leute gibt, die gerne die Nachfolge antreten wollen.
Oder das,
so ist es auch gerade bei den Diadochenreichen ja sehr oft.
Genau.
Also es ist eigentlich ein wahres Game of Thrones an Intrigen und Nachfolgekriegen. Und genauso ist es hier. Das zieht sich jetzt eigentlich durch die ganze weitere Geschichte, durch Jahrzehnte, dass die Seleukiden sich jetzt untereinander bekriegen. Die jüdische Seite auch eigentlich, aber sie können eben trotzdem dieses
Machtverhältnis jetzt auch für sich ausnutzen. Es gibt jetzt eine Reihe von Nachfolgerkämpfen, in die wird auch der Verwalter entwickelt, Lysias. Und er kann sich zunächst durchsetzen und der neue König heißt dann Antiochos V. Der ist gerade mal 10 Jahre alt.
Ah, ja, ja, spannend.
Also kann auch selber noch nicht so viele Entscheidungen treffen.
Nee.
Und wird leider auch nicht lange leben, das kann man auch sagen. Aber wir gehen da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Also wie ich es beschrieben habe, es gibt wahnsinnig viele Intrigen, Bündnisse, Verrat, Usurpatoren. Ja, also das kann man sich kaum chaotischer vorstellen, als es tatsächlich war. Aber nachdem Lysias und der neue König jetzt erstmal an der Macht sind, gehen sie auch wieder gegen Judas vor, nachdem sie wieder Soldaten sozusagen Zeit dafür haben. Und damit wollen sie jetzt die Kämpfe immer noch beenden, weil die gehen auch weiter, auch unter den Juden immer noch. Und diesmal zieht Judas den Kürzeren. Also er wird von Lysias besiegt und muss fliehen. Aber der kann aus diesem Sieg nicht viel machen, weil er direkt wieder zurück muss in die Hauptstadt Antiochia, um einen Rivalen aus dem Weg zu räumen. Das heißt, ein ums andere Mal versuchen jetzt eigentlich diese Leukiden, dieses Gebiet wieder unter Kontrolle zu bekommen. Ein ums andere Mal können die Makkabäer sich zurückziehen und dann wieder angreifen, sobald sie wieder Raum dafür haben. Ja, und so ist es auch hier. Und Judas hat auf diese Art und Weise immer mehr Unabhängigkeit gewonnen, konnte diese nutzen, um seine Macht zu vergrößern und seine Familie nach und nach auch immer mehr zu den Herrschern zu machen über diese Region. Dafür haben er und seine Brüder Jüdinnen und Juden auch außerhalb von Judäa nach Jerusalem gebracht oder nach Judäa gebracht, die andernorts zum Beispiel Kämpfe hatten mit anderen Ethnien, ja, mit anderen Völkern. Sie haben auch weiter Ungläubige aus ihrer Sicht und abtrünnige Juden umgebracht, ausgeplündert oder gezwungen, sich ihnen anzuschließen. Also auf allen Seiten wurde auch sehr blutig gekämpft. Und diese Kämpfe waren, wie gesagt, immer noch ein Bürgerkrieg. Also so kann man es schon einsetzen, der sehr brutal war, sehr lange. Es gab Massaker von allen Seiten.
Ja. Ja, das ist schon was Besonderes, dass nach diesem Einzug auch in Jerusalem es nicht dazu kam, dass sich wirklich die Hellenisten ihrer komplett abgespaltet haben und im Prinzip zu den Seleukiden übergelaufen sind. Und die Judäer sich dann wirklich als jüdische Einheit verstanden haben und dann sich diese beiden Fronten bilden, sondern dass es weiterhin ein Bürgerkrieg bleibt und dass man sich eben auch weiterhin dann wahrscheinlich nicht richtig einig ist.
Nee, auf gar keinen Fall. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist eigentlich jetzt ja auch immer noch Menelaos, der Hohepriester.
Ja, stimmt.
Und der ist ja eigentlich auch eine ganz zentrale Person.
Und der lebt noch.
Bei dieser ganzen Geschichte, der lebt noch. Warte kurz ab. Der lebt leider nicht mehr lange, leider für ihn. Aber der ist natürlich auch ein großer Streitpunkt und der wird immer unbeliebter, weil die Leute, ich denke auch zu Recht, sehen, dass seine Politik natürlich für die Streitigkeiten sehr stark sorgt, weil er nicht die richtige Person ist, um hier zu vermitteln. Auf der anderen Seite, die Makkabäer sind es auch nicht. Ja, also die könnten ja auch verhandeln, aber die wollen auch weiter kämpfen. Also es ist eine sehr schwierige Situation, in der alle Seiten irgendwie weiter kämpfen und es sehr schwer ist zu vermitteln. Aber es setzt sich dann eine Seite durch. Trotzdem sollten wir vielleicht dabei sagen, es ist ganz klar, also eine gute oder böse Seite gibt's hier nicht. Ja, also bei diesem Machtkampf, der ist ganz klar politisch, religiös, ökonomisch motiviert und historisch betrachtet, wenn wir versuchen, neutral wie möglich zu sein. Ja, alle Seiten beflecken sich mit Blut. Es ist eben einfach ein Machtkampf aus vielen verschiedenen Gründen. Aber hier können sich am Ende Judas und seine Unterstützer dann doch durchsetzen. Und das auch, nachdem sie jetzt besiegt wurden. Das ist nämlich das Spannende. Auch dadurch, dass sie ihre eigene Armee aufgebaut haben, ihre eigenen Strukturen, konnten sie im Prinzip die immer wieder nutzen. Ja, sobald sich die Möglichkeit dazu gegeben hat, während die Seleukiden mit ihrer Armee immer wieder anrücken mussten, hatten die ihre Armee quasi vor Ort. Und es geht jetzt einige Zeit hin und her. Dabei wird auch nochmal vom neuen König Antiochos V. die Freiheit wiederhergestellt für die jüdischen Gruppen, also religiös, zum Teil auch ein bisschen Selbstverwaltung. Und es wird auch ganz offiziell nochmal die Kontrolle des Tempels an sie übergeben. Also sie bekommen diese Freiheiten durchaus auch zurück. Und ein ganz entscheidender Schritt, den wir gerade angesprochen haben, um diese Unruhen zu besänftigen, lässt er auch den Hohepriester Menelaos jetzt hinrichten. Weil der irgendwie von ja wahrscheinlich allen Seiten jetzt identifiziert wird als ja, Unruhestifter. Ja, schwierig. Aber der ist auf jeden Fall aus dem Weg geschafft. Trotzdem sind die Makkabäer, eben diese Familie, die jetzt auch als Dynastie langsam entsteht, nicht zufrieden, sondern sie wollen die Unabhängigkeit.
Jetzt auch in Jerusalem, ne? Vorher war es eher eine Dynastie oder Familie, die auf dem Land geherrscht hat, in Anführungszeichen, und jetzt in Jerusalem.
Ja, also früher waren sie, also man kann sich eher so vorstellen, wie vielleicht eine einflussreiche Familie, die ein Dorf so ein bisschen kontrolliert hat, aber mehr als das nicht.
Ja.
Mittlerweile sind sie, ja, als Familie Oberhäupter von tausenden Kämpfern, haben die de facto Herrschaft über Jerusalem. Je nachdem, also manchmal kommen eben die Seleukiden, sie müssen fliehen, dann ist die Herrschaft wieder weg. Also es geht wirklich hin und her. Es gibt Machtwechsel auch unter den Seleukiden, denn jetzt werden auch Lysias und sein junger König Antiochos V. umgebracht. Die ziehen nämlich wiederum den Kürzeren und es kommt noch ein neuer König. Demetrios der Erste ab Ende 162. Und auch er führt den Kampf wieder weiter gegen die aufständischen Makkabäer. Und Judas kann noch weitere Schlachten gewinnen, auch unter ihm. Besonders zum Beispiel die Schlacht von Adasa, das ist noch ein ganz wichtiger Sieg. Aber im Jahr 161 vor unserer Zeit endet dann auch seine Erfolgssträhne. Denn der neue König, der hat jetzt nicht nur einen neuen Hohepriester eingesetzt, und er hat nochmal auch die Freiheiten wieder bestätigt für die jüdische Religion. Das heißt, dadurch waren viele bereit, jetzt auch ihren Frieden zu machen mit den Seleukiden. Mhm. Das hast du ja auch gerade angesprochen. Dadurch haben die Makkabäer auch einige Unterstützer wieder verloren, hatten aber trotzdem auch noch eine breite Basis hinter sich. Es wurde dann allerdings auch noch eine neue seleukidische Armee losgeschickt. Und dieses Mal musste sich Judas auch in einer offenen Feldschlacht dieser Armee stellen. Ja. Ja. Also die Makkabäer haben zu diesem Zeitpunkt Städte kontrolliert und die mussten sie auch verteidigen. Also das heißt, sie konnten diese Guerilla-Taktik nicht mehr wirklich weiterführen und hatten wahrscheinlich keine andere Wahl, als im offenen Feld zu kämpfen. Und dort konnten sie die Seleukiden nicht besiegen. Die hatten ein super ausgebildetes Heer, die hatten zum Beispiel auch importierte Kriegselefanten aus Indien. Mhm. Und die Makkabäer hatten mittlerweile auch professionellere Truppen, aber hatten wahrscheinlich keine Chance gegen diese Übermacht. Ja. Sie wurden also entscheidend geschlagen bei der Schlacht von Elasa, nicht weit von Jerusalem oder Elasa. Und Judas wurde hierbei getötet. Das heißt, hier endet seine militärische Karriere. Er fällt in der Schlacht, aber er geht natürlich in die jüdische Geschichte ein als einer ihrer größten Krieger. Und das vielleicht auch zu Recht. Es gibt zwar einige Übertreibungen in seiner Darstellung, aber er war sicherlich ein sehr fähiger Anführer. Wie wir gehört haben, ein guter Stratege, war natürlich auch gnadenlos und brutal, aber wird vor allem beurteilt für den Erfolg, den er am Ende hatte.
Ja.
Das ist natürlich ganz zentral und deswegen können wir uns denken wahrscheinlich, wie es jetzt mit seiner Familie weitergeht, mit den Hasmonäern. Die verlieren zwar erstmal die Kontrolle nach dieser Niederlage und müssen sich jetzt doch ein bisschen zurückziehen aufs Land, aber letzten Endes sind die internen Machtkämpfe der Seleukiden so groß, dass sie nach und nach wieder die Kontrolle erlangen. Also auch die Nachfolger von Judas, seine Familie, die Hasmonäer, die bauen ihre eigene Armee weiter aus und über kurz oder lang müssen die Seleukiden dann Zugeständnisse machen. Die Hasmonäer machen das eigentlich sehr clever, haben verschiedene Bündnisse und ihre militärische Stärke wird auch immer wichtiger, weil sie generell wachsen und damit können sie sich quasi Zugeständnisse kaufen.
Ja, und
können die verschiedenen Machthaber unterstützen, bekommen dadurch immer mehr Autonomie. Und wir können so sagen, ab ungefähr 150 vor unserer Zeit sind die Hasmonäer dann in Judäa eigentlich schon de facto unabhängig. Die Seleukiden müssen dann die letzten Festungen räumen, irgendwann auch die in Jerusalem, die Zentrale. Ja, und entscheidend ist dabei, dass auch eine weitere Macht jetzt nach und nach mehr eingreift, mit der sich eigentlich alle gutstellen müssen. Und das sind eben die Römer. Mhm. Und das gelingt auch. Judas war das noch nicht so ganz gelungen, aber das gelingt seinen Nachfolgern jetzt, mit den Römern auch Bündnisse einzugehen, sich von denen unterstützen zu lassen. Und deswegen haben die Seleukiden noch immer weniger Spielraum.
Ja.
Und mit Simon Tassi, das ist der zweite Sohn von Mattathias, wurde dann auch einer der Hasmonäer 141 erstmals Hohepriester. Und damit hat er dann doch diese Position auch vereint, des religiösen und des politischen Oberhauptes.
Mhm.
Und er war damit schon eine Art König. Und einer seiner Nachfolger hat sich dann auch bald schon als Basileus bezeichnet. Und das ist natürlich griechisch für König.
Ah.
Ja,
das wusste ich.
Gut zu wissen.
Gut zu wissen.
Ich glaube, ich habe es mal gehört in irgendeiner Vorlesung.
Ja.
Aber ja.
Ja,
gut, dass du mich dran erinnerst. Ja.
Ja, aber das ist natürlich für die jüdische Geschichte ein Wahnsinnsstatement. Also nachdem sie jahrhundertelang unterjocht waren, ja unterdrückt gelebt haben oder zumindest unter fremder Verwaltung, mal so, haben jetzt die Hasmonäer, also die Familie von Judas Makkabäus, wieder ihre eigene jüdische Königsdynastie errichtet, die auch ziemlich lange angehalten hat im Vergleich zu anderen, nämlich ungefähr 100 Jahre und die auch recht groß geworden ist. Also die Ausdehnung war ungefähr vergleichbar mit der Lage und der Größe Israels heute, vielleicht noch etwas mehr. Und es haben viele Menschen in der Umgebung zum Judentum konvertiert oder wurden konvertiert, zum Teil durch Zwang, zum Teil freiwillig. Und sie waren jetzt durchaus eine regionale Macht. De facto ab 140 unabhängig, ab ungefähr 104 offiziell jüdische Könige. Und das Ganze konnten sie bis 37 vor unserer Zeit auch aufrechterhalten. Da waren sie an der Macht und ab dann übernimmt ein anderer bekannter König hier die Herrschaft, nämlich Herodes. Ja, den kennt man natürlich auch aus der Bibel. Und bald darauf ist es dann mit der Selbstständigkeit auch vorbei für das jüdische Volk. Die Römer übernehmen die Macht nach Herodes' Dynastie. Sie schlagen dann noch entscheidende jüdische Aufstände nieder, vertreiben das jüdische Volk in alle Richtungen und zerstören auch irgendwann dann diesen zweiten jüdischen Tempel. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr genauer ein, aber damit endet dann die zweite Tempelphase und beginnt die Zeit der jüdischen Diaspora, die rabbinische Zeit, in der Juden eben fliehen und sich auf die Welt verteilen.
Ja. Das müssen wir allerdings, Victor, in einer anderen Folge besprechen.
Das glaube ich allerdings auch.
Der Aufstand der Makkabäer war zunächst eigentlich ein Bürgerkrieg von Juden, zwischen Juden, gegen Juden, zwischen reformerischen, hellenisierten, traditionellen Juden. Es ging um Umbrüche, um die Kontrolle über die Gemeinschaft, um das Amt des Hohepriesters, aber auch um andere Faktoren, soziale, ökonomische, finanzielle. Das Seleukidische Reich hat eingegriffen und damit wohl eine Revolte ausgelöst. Und die Revolte oder sogar die Revolution der Makkabäer konnte dann wiederum das Chaos bei den Seleukiden und den anderen Reichen geschickt ausnutzen, um selbst aufzusteigen. Und der Aufstieg der Makkabäer und ihr erfolgreicher Kampf für die Unabhängigkeit und am Ende sogar für eine königliche jüdische Dynastie, die Hasmonäer, das hat für die jüdische Geschichte eine immens wichtige Rolle gespielt und halt bis heute nach, unter anderem in der Tradition eines gewissen Festes, eben ja. Chanukka. Ja, und die Entwicklung hat entscheidend die späte Zeit dieses zweiten Tempels beeinflusst, auch die Zeit danach, auch das frühe Christentum. Und sie hat auch spätere Widerstandsbewegungen angeregt und eigentlich eine ganz zentrale Vorlage geschaffen für den jüdischen Nationalismus, den es eben dann für die nächsten 2000 Jahre gibt in einer einzigartigen Form, von den Römern bis heute.
Ja.
Ja, Victor, heute ist unser Stichwort. Damit sind wir hier und jetzt angelangt. Ja. Und damit müssen wir diese Folge beenden. Ich übergebe wieder an dich.
Ja, vielen Dank, David, für diese ja vor allem aufschlussreiche Geschichte und ja gegen Ende auch sehr spannende Geschichte zum Kontext des Chanukka-Festes.
Unter anderem.
Des Lichterfestes,
ja.
Was mir eben noch nicht bewusst war. Mhm. Und ja, ich finde es total spannend, dass wir eben hier uns einen Bürgerkrieg anschauen,
ja.
In dem letztendlich eigentlich der Auslöser jemand ist, der gar nicht in diesen Bürgerkrieg eigentlich eingreifen möchte.
Wahrscheinlich,
wahrscheinlich nicht gewollt hat, beziehungsweise wir wissen es ja nicht genau, aber ja, unglaubliche Konsequenzen. Und ja, das fand ich echt ja sehr, sehr aufschlussreich und sehr spannend. Und dann auch zu sehen, wie sie es geschafft haben oder wie die Seite es geschafft hat, sich durchzusetzen, die ja, also eben nicht die Hellenisierer waren, sondern die Makkabäer.
Das stimmt.
Und davon profitiert haben, dass eben das Reich der Seleukiden dann auch ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich zusammengebrochen ist.
Ja.
Und ja, ohne diesen Zusammenbruch, ohne diesen Kontext, vielleicht auch ja ohne ja das Eingreifens von Antiochos wäre es vielleicht dann auch ganz anders ausgegangen und hätte sich vielleicht auch die jüdische Geschichte ganz anders entwickelt.
Guter Punkt. Ja.
Und durchaus denkbar. Da merkt man wieder, wie viel damit reinspielt, wie viele kleine Elemente eigentlich dann ja für eine so oder so große Folgen haben letztendlich.
Und irgendwie spielt natürlich auch durchaus eine bedeutende Rolle, dass Hasmonäer Reich oder dieser Aufstand für die Seleukiden, weil auch die werden dadurch wieder natürlich geschwächt. Also
ja.
Es greift alles ineinander und wir haben eigentlich für, man kann fast schon sagen, globale Entwicklung hier einen regionalen Hotspot uns ausgesucht.
Ja.
Und das Ganze wird dann eben durch die Interpretation, durch die Bedeutung für die jüdische Kultur und auch den Nationalismus, die Nation bis heute nochmal ganz anders weitergegeben. Das ist eben auch spannend.
Also diese Wechselbeziehung ist wirklich wahnsinnig zwischen eben diesem lokalen Element und ja, der Globalgeschichte eigentlich.
Mhm.
Und ja, jetzt möchte ich natürlich wissen, was du hier verwendet hast
für die Literatur
vor allem.
Mhm.
Die Quellen hast du schon angesprochen.
Ja, dadurch, dass die Quellen zwar relativ reichhaltig sind, aber so schwierig zu interpretieren sind oder sich widersprechen. Also ganz oft hast du das eine Jahr in dem einen Buch, das andere in dem anderen.
Mhm.
Das eine passiert zuerst, das andere danach oder es gibt einfach andere Gründe, dass es wirklich schwierig ist. Es gibt natürlich archäologische Zeugnisse. Es gibt auch ein paar Mehrquellen, beispielsweise Flavius Josephus, den ich gar nicht angesprochen habe.
Mhm.
Aber das alles macht es wahnsinnig schwierig. Und das bedeutet auch, dass eigentlich alle, die darüber schreiben, muss ich ehrlich sagen, sehr kompliziert schreiben. Ja, für Leute, die sich mit dem Thema nicht auskennen. Also auch für mich. Aber zwei Bücher würde ich dir trotzdem empfehlen,
ja,
die ich finde, die das besonders gut machen und die relativ vor kurzem erst entstanden sind und deswegen auch viel da mitnehmen können.
Ja.
Der eine, das ist Lester Grabbe, ein ganz renommierter Historiker zu dieser Zeit. Und sein Buch heißt The Maccabean Revolt, Hasmonean Rule and Herod the Great. Und ich habe aber auch ein deutsches Buch, das sogar in Freiburg veröffentlicht wurde.
Oha.
Nämlich ist das die Dissertation von Johannes Christian Bernhard. Und dieses Buch heißt Die jüdische Revolution.
Ich dachte kurz, jetzt kommt David Jokers.
Nee. Wenn ich das selber geschrieben hätte, glaube ich, hätte ich die Geschichte noch etwas anders erzählen können.
Ja.
Aber das war sehr nützlich. Und das Gute ist, dass er zum Beispiel auch Zusammenfassungen liefert nach sehr, sehr komplizierten Kapiteln. Und die haben mir sehr geholfen. Und ich werde mir, glaube ich, den Namen dieses Buches auch ausleihen für unsere Folge. Die jüdische Revolution.
Ja.
Das klingt nämlich sehr spektakulär.
Mhm.
Und dann gibt es noch einige weitere Bücher, die ich auch noch angebe. Ja.
Ja. Und du konntest natürlich auch von deinem Wissen profitieren zur jüdischen Geschichte, denn du promovierst ja auch in dem Bereich.
Das stimmt.
Und das hat man auf jeden Fall auch gemerkt.
Dann würde ich sagen, Viktor, haben wir viele wichtige Punkte besprochen, über die man noch nachlesen kann, ja, falls wir da hier in der Folge nicht dazu gekommen sind. Und dann würde ich sagen, kannst du uns ja noch sagen, wie man uns ja Feedback vielleicht dazu geben kann.
Ja, und wie man vor allem noch jetzt einen Tag lang beim Quiz mitmachen kann.
Ja.
Einen Tag lang, also man kann auch noch viel länger mitmachen, das Quiz ist ja online, aber das Gewinnspiel läuft heute noch. Da kann man 2 Bücher von der WBG gewinnen. Einfach auf die Shownotes gehen, draufklicken und mitmachen. Und dann wollen wir uns auf jeden Fall schon mal bedanken, dass so viele bereits mitgemacht haben. Also ich glaube, es sind so 700 oder 800.
Mhm.
Und wir nehmen ja jetzt nicht einen Tag vorher auf oder so.
Ja.
Also wer weiß, wie viele Leute da noch zusammenkommen. Und auch sonst könnt ihr uns erreichen, indem ihr uns E-Mails schreibt. Das geht auf kontakt@histogo.de. Da freuen wir uns über jede Nachricht, die reinkommt. Ihr könnt uns Nachrichten auch über Instagram oder YouTube zukommen lassen oder Kommentare. Da könnt ihr uns auch Likes geben, mit uns einfach diskutieren über diese Plattform. Da freuen wir uns auch immer. Ansonsten könnt ihr uns auch bewerten. Da gibt's ja auf den ganz unterschiedlichen Podcast-Plattformen ja Möglichkeiten. Super sind natürlich immer 5 Sterne, da freuen wir uns immer riesig.
Oh ja, das stimmt.
Und ein kleiner Kommentar, wenn es geht. Das ist natürlich auch immer genial. Das erhöht auch unsere Sichtbarkeit und freut uns und motiviert uns natürlich auch. Ansonsten gibt's noch unseren Merch-Shop. Da kann man sich ein T-Shirt kaufen oder eine Tasse. Heute habe ich tatsächlich kein T-Shirt von uns an. Manchmal habe ich es auch zur Aufnahme
ich auch nicht.
Als Glücksbringer.
Ich wollte ja nicht unser Merchandise vollschwitzen, weil ich bin mittlerweile so vollgeschwitzt, dass es echt, ich glaube, wir haben hier 40 Grad. Aber wir haben auch Flaschen, um sich zu erfrischen.
Stimmt.
Ja, wir haben Sommerkleidung, Winterkleidung, alles da.
Alles da, genau. Dafür müsst ihr einfach nur auf histogo.de, unsere Website, gehen. Und dort findet ihr unter anderem auch eine Möglichkeit, uns zu spenden, per Banküberweisung oder über PayPal.
Mhm.
Und dann würde ich sagen, gibt es in 10 Tagen die nächste Folge. Und was ich da machen werde, wohin die Reise da gehen wird, das weiß ich schon.
Aber ich nicht.
Du weißt es nicht, ja, so soll es auch bleiben. Und dort werden wir uns auch einen ganz spannenden Moment anschauen, aber aus einer völlig anderen Zeit.
Perfekt, das ist gut.
Und
lass ich mich überraschen.
Ja, bis dahin bleibt auf jeden Fall alle weiterhin gesund. Ich weiß nicht, wie lange man das noch sagen kann.
Ich glaube, wir wünschen beide eigentlich allen, die zuhören, immer gute,
ne?
Gesundheit, ja. Oder? Egal ob Sommer oder Winter.
Das stimmt.
Ja, bleibt froh und munter. Ja. Wir bleiben es auch. Und wir freuen uns, wenn wir uns dann wieder hören in 10 Tagen.
So ist es. Also macht's gut. Ciao.
Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.